Ja, schön wieder hier zurück im Machtschädel-Studio zu sein. Ich freue mich extrem, heute in Illustrer Runde über den neuen Moto-Film zu sprechen. Und wir sind genau vier Leute, die heute über diesen für mich wunderbaren Film sprechen. Und da es das Himanische Quartett ja schon gibt, sehe ich mich heute eher so in einer Talkrunde. So, ich fühle mich wie der Hans Meiser und deswegen stelle ich euch jetzt meine persönlichen Meisers of the Universe vor. Zum einen der Dieter. Hallo Dieter!
Hallo Olli, hallo liebe Leute da draußen. Ja, herzlich willkommen bei He-Mans Machtschädel. Ihr habt jetzt die Musik gehört, ja, das Intro. Wahnsinn, wie lange habe ich das schon immer gehört? Ich muss das jetzt eigentlich in meine Spotify-Playlist irgendwie reinbringen. Also viel zu lange ist es her. Ich freue mich so richtig, dass wir heute wieder mal einen Machtschädel aufnehmen aus einem Anlass heraus, der mehr als würdig ist. Und mehr als würdig sind auch unsere Gäste. Der Thomas Freitag, hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Freut mich, hier zu sein.
Und der Matthias Gall von Moto Fanfiction. Hallo.
Hallo an alle. Hallo an euch speziell. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, beim skeletorischen Quartett.
Das gefällt mir gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Sehr gut. Ja, du, Thomas, du hast da doch einen Vorstellungssatz aufgeschrieben, oder? Magst du das vielleicht nur mitteilen für die wenigen, die dich nicht kennen?
Das war bei der letzten Folge. Nein, aber ich kann mich nur anschließen. Ich bin sehr froh, mal wieder bei Machtschädel dabei zu sein. Das habe ich wirklich sehr vermisst. Und mehrere Premieren, auch zum ersten Mal mit dem lieben Matthias heute, weil wir haben uns ja immer verpasst bei Machtschädel und jetzt hat es mal geklappt. Ja.
Jetzt ist es genau.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich der Initiator war. Es war ja klar, dass ihr was da mitmacht und so, aber ich habe gedacht, jetzt kommt der Moto-Film ins Kino. Ah ja, und Machtschädel, auch mal wieder Bock. Ich leihe da mal was an, habe dann vorsichtig angefragt, macht ihr was dazu? Ja, na klar. Und da habe ich gesagt, so Mensch, wollen wir nicht hier zu viert was auf die Beine stellen? Und hat alles geklappt. Ich war heute im Kino und jetzt sitze ich hier und freue mich sehr, euch zu sehen. Hallo.
Das ist immer das Coolste, wenn sich's einfach so ergibt, gell? Wenn man einfach gar nicht so großartig darüber redet, was nichts Großartiges plant, dass der Dieter und ich was machen, war klar. Aber dass wir in dieser vier Konstellation jetzt sind, das ist wirklich wunderbar und auch was ganz Besonderes. Da freue ich mich. Ja, motiviert sind wir, Dieter. Wie?
Ja, voll.
Wie also, starten wir rein?
Ja, wir starten rein mal ganz am Anfang mit einem Spoiler-Alert. Also für alle da draußen, die, warum auch immer, den Film noch nicht gesehen haben, ja, shame on you, schaut es euch schnell an und dann hört rein bei uns, weil wir werden natürlich schon die Szene für Szene besprechen und da wird einiges gespoilert werden. Also das gleich mal vorab. Und ja, Olli, du, bei dir ist es schon ein bisschen länger her, gell? Der Thomas hat ihn heute gesehen, den Film. Ich habe ihn auch nicht gleich sehen können. Das war irgendwie gerade so ein bisschen Urlaubszeit. Da waren wir gleich danach ein verlängertes Wochenende weg. Ich habe ihn letztes Wochenende gesehen, also vor gut vier, fünf Tagen. Matthias, wie lange ist es bei dir her?
Ich habe ihn vor 2 Wochen das erste Mal, vor 1,5 Wochen das zweite Mal und vor 1 Woche das dritte und bisher letzte Mal gesehen.
Sehr gut, Wahnsinn.
Und ja. War da eine englische Variante auch dabei?
Nein, leider nicht.
Okay. Mhm. Okay. Mhm. Ja, wollte ich nämlich unbedingt noch mir auch auf Englisch anschauen, gab aber da, wo ich wohne, nur einen Termin und den habe ich dann verpasst.
So ähnlich ging es mir auch,
aber, ja, werde ich dann auf jeden Fall noch nachholen. Da bin ich auch schon sehr gespannt und freue mich auch schon drauf, denn ich bin überzeugt davon, dass einiges auf Englisch dann noch anders oder vielleicht sogar besser wirkt.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja gut, Olli, wir starten gleich mal rein und ich habe mir eine Frage zum Einstieg überlegt. Wir haben ja Experten hier und der Matthias darf als Letzter antworten. Ich frage zuerst einmal die, Olli. Was zum Geier ist denn ein Squink? Weißt du das?
Ja, du hättest natürlich dir das erste fragen sollen, ja, weil dann hätte ich mich jetzt nicht blamiert, aber ich gebe die Frage mal weiter.
Na toll. Also, ich bin ja hier sowieso fein raus, weil ich bin ja nur der Casual-Masters-Genießer, ne? Also, ich habe ja die Serie nie gesehen, ich kenne ja nur die Hörspiele und habe jetzt auch erst zum ersten Mal vor ein paar Tagen den allerersten Masters of the Universe-Film mit Dolph Lundgren gesehen. Das war ja
du
auch...
meinst, dieser wunderschöne Film mit...
Ja, genau der. Genau der. Den habe ich mir schon mal vor 2-3 Jahren mal auf Blu-ray gekauft und bin beim ersten Mal eingeschlafen.
So, genug.
Ich muss gerade mal reingrätschen, Olli. Das ist schön, dass du das jetzt abspielst. Das ist unsere Motu-Fanfiction-Version vom kosmischen Schlüssel.
Das ist nicht aus dem Film. War das nicht die Originalversion?
Nein, das ist unsere Version davon.
Oh, das Schlage. War mir gar nicht bewusst.
Ich hab selbst einen Moment gebraucht. Irgendwann dachte ich, Moment, das ist nicht der Film, das ist doch... Das habe ich nämlich mit dem Kumpel zusammen erstellt und es sollte so ähnlich klingen wie der kosmische Schlüssel.
Oh, hoffentlich verklagst du mich jetzt nicht.
Oder mein Kumpel, sagen. Ja, mal gucken.
Okay, Olli, mach heute auf jeden Fall einen PayPal-Spendenaufruf. Ja, das mal.
Genau. Ja, und Thomas, du musst ja eigentlich zugeben, Olli und ich haben dich ja mehr oder weniger unter Druck gesetzt. Wir haben ja gesagt, wenn du den alten Film nicht geguckt hast, dann darfst du hier gar nicht mitreden.
Ja, deswegen, da wurde ich genötigt. Und ich muss auch sagen, wir reden heute wahrscheinlich sehr wenig über den alten Film, aber ich muss sagen, kein Vergleich zu dem, was wir jetzt im Kino gesehen haben, aber es ist ein netter Film, muss ich sagen. Also ich bin so bei einer soliden 6, ja, also wobei ich habe jetzt nochmal so halb geguckt und muss sagen, beim ersten Mal netter Film mit Trash-Elementen, aber ich habe beim ersten Mal nicht einmal gelacht. Und Trash-Film macht für mich auch aus, dass ich oft lache. Und irgendwie nach dem ersten Mal gucken dachte ich so, na, so oft geschmunzelt habe ich jetzt nicht. Also, keine Ahnung.
Na, vielleicht schmunzelst du, wenn du unsere Review dazu hörst. Das ist allerdings nicht hier beim Machtschädel hochgeladen worden, sonst das haben wir ja bei die rechte und die linke Hand des Podcasts hochgeladen. Das war ja quasi der Payoff von unserer selbst erfundenen kleinen Hörspielgeschichte, die wir beim Machtschädel immer vorweg eingespielt haben. Und da kommst du viel zu lachen, weil da haben wir ein Vorgeplänkel gehabt, oder Dieter? Und dann haben wir ungefähr eine Flasche Wein getrunken und dann haben wir die zweite Session aufgenommen.
Und das war dann in Wien vor Ort Stunde beim Chrissy zu Hause in seinem Podcast-Studio. Und ja, die Break mit der Flasche Wein hat euch beiden nicht gut getan, ja, weil ich da durchgepeitscht dann durch die zweite Hälfte.
Der Lieber ist da geeichter gewesen. Ja.
Und der Dieter redet aber mit dir? Naja, gut.
Ah ja. Der kennt ganz andere Geschichten von mir.
Die haben schon Schlimmeres miteinander erlebt, glaube ich.
Na gut, also ihr zwei habt schon mal keine Ahnung, aber der Matthias kann mir sicher erklären, was ein Squink ist.
Also ich gebe zu, als ich das erste Mal im Kino gehört habe, habe ich gleich gedacht, ist das nicht eins von den kleinen Viechern von Filmation? Und habe dann, als ich daheim war, direkt in meiner Enzyklopädie nachgeschaut. Die ist, ich weiß nicht, vor 6 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Und ist ein großartiges Nachschlagewerk wirklich zu allem aus dem Motu-Kosmos. Und tatsächlich kommt dann, ich verwechsel es immer mit dem anderen. Das eine ist, glaube ich, so hellblau-weiß und das andere ist eher dunkel. Ne? Der Squink ist aber, glaube ich, das helle Vieh. Ne?
Also das mit dem weißen Fell ist der Gronk und dann das falsch. Blaue ist das Squink.
Blau, hellblau, ja, so das meinte ich, ja.
Ja. Ja, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe aber natürlich gegoogelt und auf he-manfandom.com a Squink is a small fuzzy creature native to Eternia. Und es gibt da in Filmation eine Szene, wo Orko gerade mit zaubert und experimentiert und ein Squink kommt rein ins Zimmer. Also das ist ein Fanservice, der in dem Film vorkommt. Wie gesagt, ich habe am Anfang mich auch gefragt, hä, Squink, muss ich das kennen? Ist das Jugendsprache? Was ist das?
Genau. Kino Grinch, das kommt auch vor.
Ja. Genau. Ja, gut. Sehr gut. Dann, Olli, haben wir gesagt, wir geben einen kurzen Abriss, dass wir uns wieder reinfinden, ja, für alle, die nicht den Film dreimal gesehen haben, so wie der Matthias, also beim neuen Masters of the Universe Film. Da wächst der Adam als Sohn der Königsfamilie auf dem Planeten Eternia auf, dessen Gleichgewicht durch das magische Schwert der Macht aufrechterhalten wird. Nach einem Angriff des finsteren Skeletors wird das Königreich zerstört und Adam mit dem Schwert durch ein magisches Portal ins Exil auf die Erde geschickt. Erst 15 Jahre später findet Adam die kraftvolle Klinge wieder und kehrt zurück nach Eternia, wo er seinen Heimatplaneten unter Skeletors Schreckensherrschaft verwüstet vorfindet. Um Skeletor besiegen zu können, muss Prinz Adam die Geheimnisse seiner eigenen Vergangenheit aufdecken und zu He-Man, dem mächtigsten Mann des Universums, werden. An der Seite seiner Verbündeten Teela und Duncan alias Man-at-Arms. Also das mal wirklich von filmstarts.de so ein kurzer Abriss. Also wir lernen schon, der Film, der erzählt natürlich seine eigene Geschichte und es ist für mich schon eine Heldenreise. Ja, wir lernen Adam kennen als kleines Kind. Er kommt zur Erde und er muss dann sozusagen, er muss erst zurückkommen zum Helden werden, um halt einfach ja Eternia als He-Man retten zu können. Wie findet ihr ganz grundsätzlich mal sozusagen so die Herangehensweise von dem Film an die an diesen Riesenkosmos Masters of the Universe? Vielleicht fragen wir mal den Thomas, bevor unser Experte zu Wort kommt.
Den Laien wieder, ja. Also ich muss sagen, der Film ist ja sehr, sehr bunt und reiht sich natürlich in moderne Filme, was Hollywood so jetzt die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat, sehr gut ein. Aber hier war halt wirklich der Vorteil, ich bin so unbefleckt reingegangen, weil ich einfach nicht diese Erwartung eines Fans habe. Also natürlich habe ich durch euch ja natürlich auch so ein bisschen Grundwissen bekommen die letzten Jahre und ich kenne die Figuren, ich kenne die Hörspiele und so alles so Sachen und muss sagen, ich habe es als sehr nah an der Vorlage empfunden, für jemand, der halt nicht so tief im Thema drin ist, und fand, es war ein sehr vergnüglicher Film und die 2,5 Stunden sind sehr gut vergangen. Und ja, man versucht schon so ein bisschen die Altfans abzuholen, aber auch ein junges Publikum, das hat man sehr gemerkt. Mhm. Ich fand, man hat es ganz gut ins Moderne hinein übertragen. Alles Weitere später. Aber so muss ich sagen, bin ich mit einem positiven Gefühl aus dem Kino gegangen und habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben.
Sehr gut. Matthias, wie war dein persönlicher Eindruck? Also wie bist du in den Film reingegangen? Wie waren deine Erwartungen? Und wie haben dich schon mal so die ersten Bilder, die du gesehen hast, und wie hast du drauf reagiert?
Ich muss vorweg schicken, zum einen, ich bin Riesenfan des alten Films. Also ich bin ja auch jedes Jahr auf der Grayscale Convention. Da ist ja traditionell seit 26 Jahren immer in der ersten Nacht von Freitag auf Samstag wird gedolft, das heißt um Mitternacht wird der Film geguckt und ich gucke den also wahrscheinlich mindestens zweimal im Jahr und kann ihn auch mitsprechen auf Deutsch, also das ist überhaupt kein Ding. Das muss man vorweg sagen, war auch damals mit meinem Vater im Kino und habe schon auf den jetzigen Film haben wir ja wirklich seit fast 30 Jahren gewartet. Und ja, auch auf Planet Eternia kannst du ja gucken, der Thread mit dem, der Film kommt oder so, der ist, glaube ich, jetzt seit 20 Jahren ist der am Laufen. Ja. Und dementsprechend habe ich vor 10 Jahren zu meinem Vater gesagt, Vater, wenn du dann fit bist, dann musst du mit mir da auch nochmal reingehen. Und das ist mein zweites, was ich vorweg schicken muss. Für mich war klar, wenn der Film kommt, ich gehe mit Vater, Sohn und ich dann als Heiliger Geist von Grayscale gehe dann da rein. Ja. Und so bin ich dann auch am Vorpremiere-Tag in Mainz bei mir reingegangen und das war schon ein Event, einfach 3 Generationen ins Kino, das war schon einfach genial. Und das sind so die Erwartungen, die ich hatte, waren einfach, ich werde jetzt ein modernes Eternia erleben. Mhm. Ich werde vor allem viel Eternia erleben im Vergleich, viel mehr als im alten Film. Und ansonsten hatte ich auch nicht Angst, dass mir da zu viel zerstört wird, weil Masters noch nie eine Lore war in dem Sinne. Ja? Du hast ja von Anfang an die ersten Mini-Comics noch vor der Filmation-Zeit, die waren ja schon komplett anders. Wir deutschsprachigen Fans sind ja mit den Europa-Hörspielen dann groß geworden. Das war wieder sowas ganz Eigenes. Ja, mittlerweile durfte ich mit Moto Fanfiction oder jetzt auch mit der Retrofabrik wieder was Eigenes entwerfen. Also insofern kann man da eigentlich wenig kaputt machen. Und gerade da muss ich sagen, das hat mir gefallen, dass sie die Charaktere soweit intakt gelassen haben und dass das funktioniert. Dennoch, und dann schließe ich auch schon mit der ersten Reaktion, nach dem ersten Besuch war ich völligst überfordert. Also ich konnte nicht viel sagen. Ich habe für das Himanische Quartett noch so eine First Reaction aufgenommen mit meinem Sohn zusammen. Und eigentlich konnten wir nur sagen, dass wir gerade gar nichts sagen können. Das Einzige, was ich dann gesagt habe, ich war ähnlich überfordert damals, als ich im Barbie-Film war und habe den Eindruck gehabt, sie haben jetzt wirklich Barbie als die Moto wurde irgendwann mal bezeichnet als die barbarischen Brüder von Barbie. Und so hatte ich den Eindruck, so haben sie, so wie sie den Barbie-Film in die Neuzeit gebracht haben, so haben sie jetzt das 1:1 auf Moto übertragen. So, das ist meine Meinung dazu.
Sehr gut. Matthias, sehr spannend, dass du mit 3 Generationen ins Kino gegangen bist. Ich bin auch mit meinem Sohn hingegangen, ich bin meinem Vater, möchte ich nachher noch drüber reden, wie das unterschiedlich gewirkt hat. Ja?
Krass. Mhm.
Genau. Olli, deine...
Ist natürlich auch gerade bei diesem Film so spannend, weil ja eben auch einige Gags und so auf die junge Generation abzielen. Und auch ich bin da immer sehr interessiert daran, wie der Film dann bei den Jungen ankommt. Und habe dann auch gleich nach dem Kinobesuch, hinter mir sind 3 so, ich würde mal sagen, 16-, 17-jährige Burschen gesessen, musste die dann auch unbedingt fragen, ja und, wie fandet ihr den Film? Und sie haben auch alle gesagt, ja, super. Also sie konnten mit der Franchise nicht viel anfangen, aber der Film hat ihnen gefallen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das haben sie einfach großartig zusammengebracht, diesen Spagat, ja, und der Matthias hat etwas gesagt, und das ist einfach das Schöne, dass ihr 3 da jetzt eben auch da seid, weil wir haben, glaube ich, ähnliche Denkweise, und man kann nicht viel kaputt machen, weil eben schon so viele Ansätze da sind. Und für mich, das war meine First Reaction. Eigentlich wolltest du wissen, Dieter, wie es uns gegangen ist, wie wir reingegangen sind. Aber trotzdem sage ich, diese First Reaction war, es ist ein fehlendes Puzzleteil oder vielleicht sogar das fehlende Puzzleteil von diesem in den letzten Jahren so liebevoll zusammengebauten Masters-Kosmos. Und es passt perfekt dazu, finde ich persönlich. Mit all seinen Stärken und Schwächen.
Und, definitiv, ja. Ja. Also ist wie ist es mir gegangen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Matthias, ich und mein Sohn, wir haben vor allem wieder in den letzten Wochen und Monaten haben wir wieder sehr viel die euer Hörspiel von der Retrofabrik, ja, bis Folge 11 haben wir gehört, ja. Wir waren wieder voll drin und große Empfehlung, also für alle da draußen, die das noch nicht kennen, hört euch das an. Mittlerweile auch auf Spotify, aber geht bitte wirklich auch auf die Seite retrofabrik.de und also super gut gestaltet, auch die Covers, echt eine super Hörspielserie. Und wir waren, also ich war von einfach jetzt, so wie ich mich in der letzten Zeit mit Masters beschäftigt habe, war ich halt wirklich wieder in so, ja, Charaktere, wie entwickeln sich die, wie entwickelt sich die Story. Und ich muss auch sagen, wir haben ja zwischen den 30 Jahren ja wieder Film jetzt, oder so lange wie es gedauert hat, bis der Film kommt, hatten wir eine Netflix-Serie, die mir auch sehr gut gefallen hat, ja, wo auch einfach ja viel Story transportiert wurde und viel, ja, Charakterzeichnung und Entwicklung. Ich bin ein bisschen schon auch so reingekommen, na okay, wie wird das jetzt in dem neuen Film interpretiert? Und war aber auch jetzt vom vom Kosmos her sozusagen, welche Erzählung da transportiert wird, war ich völlig frei. Und ich muss sagen, die ersten Bilder haben mich wahnsinnig abgeholt. Ja, da hat man auch gemerkt, da haben sie viel für die alten Fans gemacht. So, ja, die Bilder von der Burg Grayskull. Also man hat sich schon sehr, sehr gut wiedergefunden. Und ich war wirklich gespannt, okay, was erzählt mir jetzt dieser Film? Und ja, also Erwartungen waren jetzt bei mir schon irgendwie auch hoch und bin jetzt gespannt, wie wir wie wir jetzt in unserer Analyse so drauf eingehen werden, auf das, was uns der Film erzählt hat.
Mhm. Genau. Absolut.
Super. Dann hätte ich auch gesagt, lasst uns gleich mal in die erste Szene einsteigen. Also, genau, Skeletors Angriff auf Eternia. Also Skeletor greift mit seiner Armee den Palast an. Der Angriff ist wirklich sehr actionreich inszeniert. Es gibt ein Duell zwischen Man-at-Arms und Trapjaw, wo Man-at-Arms auch ja den Kürzeren zieht und halt wirklich schwer verletzt, vermeintlich stirbt und nur dank seiner Tochter Teela davonkommt. Also da in der ersten Szene.
Er kann sozusagen Teela danken.
Danke, Olli, genau. Ich danke dir.
Aber da sind wir schon drin. Da, ich habe gedacht, weil Filme heutzutage ja dann doch mal so ein paar Tabus brechen, ich habe wirklich gedacht, er stirbt wirklich, dass sie Man-at-Arms am Anfang des Films rausnehmen. Also ich habe es nicht gehofft, aber es lief so von der Stimmung darauf hin, dass ich dachte, oh, die nehmen den raus. Mhm. Und das wäre ein krasser Move gewesen. Ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Aber so wie es inszeniert war, dachte ich wirklich, okay, der ist gleich Geschichte.
Ja. Genau, wobei ich jetzt auch noch sagen muss, übersprungen, es gab vorher natürlich auch noch die Szene, wo wir mal den jungen Adam Cringer und die Königin Malena kennenlernen und dann auch Man-at-Arms zuerst auf den Übungsplatz. Also vielleicht fangen wir sogar damit an. Also,
und ganz lustig auch natürlich der Anfang, oder? Wo der Battle Cat als Löwe von Metro Goldwyn Mayer.
Ach so, beim agiert. Intro, ja.
Habe ich persönlich auch sehr lustig und nett gefunden.
Ja. Na, genau, also erste Szene im königlichen Gemach sozusagen, ja. Der Adam will eigentlich gar nicht auf den Übungsplatz und der Cringer ist auch faul. Wie hat euch das denn gefallen? Olli, sag du mal.
Ja, super. Also perfekter Einstieg. Man wusste ja nicht genau, geht es auf der Erde los oder wie ist oder wie oder was. Und dass sie wirklich in den ersten Minuten alles an Kulisse oder CGI oder wie auch immer, an Welt, sage ich jetzt mal, und auch viele oder eigentlich auch alle Charaktere sofort rausgeballert haben, das hat mich extrem gefreut und hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil das ist ja eben das, wie der Matthias schon gesagt hat, das ist ja das große Thema immer gewesen, 30 Jahre lang. Ja, warum spielt der 87er Film nicht auf Eternia? Und jetzt haben sie mit einem Schlag das eigentlich alles sofort anders gemacht und vergessen gemacht sozusagen. Und das war großartig. Ich habe es geliebt.
Erster Auftritt von Man-at-Arms am Übungsplatz. Ich habe mir jetzt notiert, so wirklich als harter, fieser Drill-Sergeant, ja. Also mein erster Eindruck, also ich muss sagen, ich liebe Man-at-Arms in dem Film. Idris Elba, eine super Besetzung, macht das richtig gut. Aber so der erste Auftritt schon irgendwie hart. Zu den kleinen Jungs und Mädels da so hart zu sein, war heftig, muss ich sagen.
Stock auf den Kopf haut, ne? Das hat mir irgendwie so wehgetan.
Ja. Ja, richtig.
Er sagt ja auch sowas wie, ich habe euch allen die Ärsche gerettet. Also
richtig.
Er hat einen sehr guten Einstand, ne? Das ändert sich ja dann noch im Laufe des Films, ne? Aber so am Anfang fand ich ihn sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Und ja. Nochmal ganz kurz zurück zu der ganze Anfang. Das ist ja schon wirklich für ein modernes Publikum gemacht. Ne? Also so, da wird ja nicht lang gefackelt. Hier Eternia, hier Helden, hier Helden wurden geboren und gemacht und so. Die Exposition, die nimmt sich da nicht viel Zeit. Ja, also kann man jetzt auch diskutieren, ist es anspruchsvoll, ist es nicht. Aber es hat mich wirklich nicht gestört, weil ich krieg da alle Informationen mit tollen Bildern innerhalb von 2 Minuten. Klar, über den Humor kann man später nochmal sprechen und so. Das fängt ja relativ schnell an. Ne? Also mein Marvel-Vergleich wird wahrscheinlich auch heute Abend noch öfter kommen, ne? Dass es halt ein Marvel-Publikum anspricht. So, es fängt ja an mit so einem Voice-Over von Adam und alles. Aber wie gesagt, das habe ich alles nicht so streng bewertet.
Ja. Auch die von der Wortwahl her und so, ne? Also wir erfahren ja später erst, dass das Adam ist, der das da erzählt, aber dann allein dieses mit der die Zauberin, die ist cool, sie ist gruselig, aber cool. Ja, so halt. War irgendwie witzig. Es waren tolle Bilder, du hast diesen lockeren, augenzwinkernden Tonfall und dann bist du eben in der Welt, so wie du, die da das eben erklärt hast. Mir hat's auch gefallen. Mit der coolen Socke Man at Arms, echt.
Ja, genau. Ihr kennt alle den Film Full Metal Jacket, oder? Und den Drill Sergeant. Ich habe echt noch drauf gewartet, auf die Szene, dass Man at Arms jetzt mit denen eine Runde läuft und dass die dann Chant singen. Aber ja. Und das, ja, das muss ich auch sagen, erster Auftritt von König Randor.
Ja.
Das ist wirklich wichtig, weil ich muss sagen, das hat mich zum ersten Mal so richtig geflasht. König Randor ist bei mir in meinem Universum halt auch irgendwie, also entweder in den Hörspielen ist er der verfressene, faule König in der Europa-Hörspielserie oder er ist halt auch ein Held und er ist gutmütig und er ist irgendwie auch sanft, ja. Und hier, ich meine, der war ja richtig fies, also das muss ich sagen, der war für mich in dem Film, der war fieser als Skeletor, ja, also so wie er da mit Adam umgegangen ist, das muss ich sagen, das, ja, baut natürlich die Geschichte auf, gehört dann zu Adams Erzählung dazu, dass er halt einfach auch seinem Vater entsprechen will, aber das war schon hart für mich, das zu sehen. Wie ist es euch da gegangen?
Da bin ich zum Beispiel gespannt auf die englische Version, ja, weil wenn er eben auch vom fiesen Skeletor von den 2000X Cartoons gesprochen wird, dann muss er natürlich auch Skeletor-esk sein. Und also da müssen wir natürlich schon über die Synchronisation auch sprechen. Mhm. Klaus-Dieter Klebsch, einer der kultigsten natürlich Synchronsprechern, die noch leben. Und für mich immer Kramer natürlich, also von Seinfeld. Und war schon ganz witzig, dass sie den auf Randor besetzt haben. Und hatte für mich schon eben auch immer im Hinterkopf den Skeletor von den 2000X-Cartoons.
Aber wie ging es dir mit König Randor? Also in dieser da Szene?
Bin ich genauso wie du, also das sehe ich genau gleich wie du, schon sehr hart, fast ein bisschen
sehr zu hart. Ja. Definitiv.
Also, könnt's gern reingrätschen jederzeit, da macht jedes Reingrätsch-Podcast.
Ja, genau. Also wir haben jetzt schon gehabt, Man at Arms, König Randor. Als nächstes kommt dann Skeletor. Ja, es kommt der Angriff, den ich vorher kurz erzählt habe. Und ich kann mich auch noch erinnern, da wo Skeletor zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, er wird so von unten nach oben gefilmt. Und man sieht mal so seine blaue Haut, ja, seine Muskeln und dann erst sein Gesicht. Das war extrem geil, ja. Also der erste Auftritt von Skeletor, richtig cool, ja, richtig gute Darstellung, ja. Also er schaut mächtig aus, böse, beeindruckend. Habe ich richtig cool gefunden. Wie, Matthias, wie war dein Eindruck von Skeletor?
Ja, Skeletor ist in dem Film für mich aber auch so die Figur, an der man am besten sieht, dass der Film teilweise all in geht, ja, auch so was die Brutalität und diese dunkle Atmosphäre angeht und dann aber auch gleichzeitig diesen, wie Thomas es ja schon angesprochen hat, dann dieses Marveleske, möchte ich es mal nennen, ja, dass dann plötzlich da die Stimmung total kippt. Und ich muss sagen, beim ersten Gucken, ich hatte die ganze Zeit noch im Kopf, dass ich meinem Moto-begeisterten Neffen im Alter von 9 Jahren, dass ich dem gesagt habe, ich gehe erstmal rein in den Film und danach sage ich dir, ob wir reingehen können oder nicht. Und spätestens beim Skeletor-Auftritt war mir klar, das wird nix. Das kann ich mit ihm im Kino nicht bringen. Also es gibt Leute, die sagen, komm, mach doch. Aber ich habe dann, heute wäre ich mit ihm reingegangen. Jetzt hatte ich heute mit ihm einen 3-Stunden-Moto-Tag. Wir haben im Keller alles ausgepackt, was ich habe. Es war schon viel. Ja. Und ich glaube, er ist auch drüber weg. Wir werden ihn irgendwann im Stream gucken. Aber das nochmal drauf zu führen, Skeletor, mit dem steht und fällt das alles. Und es ist ziemlich gut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche sagen, nee, es ist mir auch zu doll, weil es halt zu oft dann auch so in diese Filmation-Lache geht, ne? Wenn er da steht mit dem Das Crescendo und keiner reagiert. Ja. Ich bin fertig.
Ja, das wollte ich euch nämlich fragen, weil das ist ja, das war so für mich der erste Marvel-Moment, wenn dann hier Adam ist weg und der König also wurde gefangen. Und dann gibt es ja diesen Lacher und dann versackt das so. Ja,
richtig.
So. Und weil die anderen lachen ja auch nicht mit, die gucken ihn dann so an. Und da ist das jetzt eigentlich für mich die Frage, ist das nur im Film so oder machen die das auch früher in den Serien und so? Also in Hörspielen ja nicht, ne? Generell, wir haben ihn ja alle auf Deutsch gesehen, mir ist aufgefallen, dass der Skeletor auch sehr schön das R rollt.
Ja, ja? Ja. Und, immer wieder mal, ja.
Das und ist das eine Anspielung auf Peter Passetti? Also ich wünsche es mir beinahe. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das berücksichtigt haben. Aber nee, so,
das glaube ich nicht.
Nee, der hat aber manchmal so diese Attitüde gehabt. So.
Ja, ja, klar, das schon. Ich glaube, das sollte eher was Bedrohliches sein.
Ja, ja, ich glaube auch bedrohlich, aber vielleicht zu wenig Zeit, um es ordentlich zu synchronisieren oder so. Das ist natürlich das große Ding mit Skeletor und seinen seinen manchmal sehr goofyhaften selbst zunichte machen der bedrohlichen Szene, und daran scheiden sich die Geister, das ist ganz klar. Ich persönlich sage, das muss eben, wie du vorher gesagt hast, Matthias, ein Masters Kosmos aushalten, weil wer darf, wenn nicht Masters? Es gibt auch diese Variante von Skeletor und man muss sich drauf einlassen.
Ja, aber der hier, der ist ordinär. Der hat auch später Verlustängste, ja, so im Zwiegespräch mit Thieler. Und ist auch feige. Also es waren sehr viele Eigenschaften drin, ne, dass er sich auch vor dem Kampf später mal drückt und so. Also Skeletor fand ich sehr vielschichtig. Und trotzdem an dem, was ich von ihm kenne, sehr nah dran.
Und Skeletor hat eine Midlife-Crisis, meiner Meinung nach, ja, weil der hat Eternia erobert, ist 15 Jahre König, der absolute Herrscher, und irgendwie sagt er dann so, das ist dann die Szene später in Snake Mountain auf seinem Thron, ja, das ist alles nichts wert, weil es gibt immer noch die Macht von Grayskull, und da, weißt, das ist wirklich so wie, hey, ich habe das und das erreicht, aber irgendwie bin ich trotzdem unzufrieden. Ja.
Habe nun auch Philosophie und auch Juristerei durchaus
studiert. Aber Wahnsinn, ja, habe ich mir auch gedacht, hey, irgendwo ist mir auch mal der Dr. Faustus eingefallen, wie ich den Film gesehen habe.
Ja, aber das ist ja gerade das Interessante auch, ja, denke ich mir, das Böse ist halt nie zufrieden, auch wenn es eigentlich alles hat, was es haben sollte. Und dementsprechend fährt er sich dann auch selber wieder in die Parade rein.
Ja. Ja.
Oder boykottiert sich selbst.
Hm. Ja, später, wenn Adam zurückkommt, wenn Adam ja zurückgebracht wird, sagt ja Thieler dann auch, er wollte den Palast gar nicht, er wollte nur, dass kein anderer ihn kriegt. Das finde ich auch eine gute Erklärung, ne? Das einfach nur böse, um böse zu sein, wie es ja auch am Schluss dann, aber ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen.
Aber man kriegt, oder ich kriege auch später, ich kriege es nie so wirklich gebacken, was Skeletor jetzt wirklich will, ja, weil, aber da kommen wir noch drauf,
ja. Ja, wir können es eh auch jetzt auch aufarbeiten, was, es ist natürlich, es ist auch, finde ich, ist bei mir ähnlich, also irgendwas fehlt, irgendwo, ich kann es nicht ganz genau in Worte fassen, und aber natürlich, auch wenn man sich darauf einlässt, auch wenn man das Ganze sehr positiv sieht, trotzdem haben sie definitiv auch Potenzial liegen lassen oder ich habe mal, ich glaube beim Himanischen Quartett war es, gehört, da sagten sie, möglicherweise wurde der Film einem Schaupublikum vorgespielt. Die haben dann gesagt, der ist doch ein bisschen zu wenig lustig oder so. Dann haben sie einfach ein paar Szenen, ja, da geht noch was. Und da machen wir jetzt ein paar Gags rein. Und deswegen passen sie einfach nicht gut dazu.
Ah, Fehler, darf man nie auf das Schaupublikum hören.
Ja, gut, ist Filmation das A und O, ne? Und bei Filmation war Skeletor halt immer so diese, irgendwas immer zwischen bedrohlich und Lachnummer. Und das haben sie dann halt auch in den Film gepackt,
denke ich. Das stimmt, ja. Das stimmt. Man sieht schon auch den Filmation Skeletor, den sieht man auch hier in diesem Film. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wir waren beim ersten Auftritt von Skeletor, ja, bedrohlich, böse. Mhm. Und der ganze Angriff, ja, der jetzt kommt. Und Man-at-Arms sagt noch, nein, die Garde wird das verteidigen. Und man merkt halt, und das gipfelt halt dann in diesem Duell zwischen Man-at-Arms und Trapjaw, oh, okay, die Guten, die Helden, die ziehen den Kürzeren. Also Auftritt von Trapjaw, wirklich sehr geil, habe ich super cool umgesetzt gefunden. Also so wie ich ihn mir vorstelle, richtig, richtig cool, richtig bedrohlich, und der Kampf, den habe ich super gefunden. Ja. Und auch, Thomas, was du schon gesagt hast, auch das Ende. Wir kennen das ja auch von der Netflix-Serie, ja, dass uns die erste Folge überrascht, He-Man beziehungsweise Prinz Adam stirbt. Also ich habe mir auch gedacht, okay, vielleicht wirklich krass, vielleicht geht's hier schon mal so los, ja.
Hast aber gerade einen fetten Spoiler einfach so rausgehauen, ne? Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ach ja, He-Man stirbt übrigens. Gut, ich weiß,
die Serie ist auch für die Netflix-Serie. Genau. Hast du die auch nicht gesehen, Thomas?
Doch, 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 die ersten beiden Folgen habe ich gesehen. Ja, ja.
Hey, Spoiler-Alert habe ich gegeben, aber ja, auch Spoiler-Alert für
alles.
Hey, für den gesamten Masters-Kosmos, ja. Kann auch sein, dass ich irgendwas spoilere von die Europa-Hörspiele. Ja. Genau. Ja, na, aber richtig, richtig cool. Und ich habe das, also das hat mir schon getaugt, sozusagen, hey, es beginnt mal, wie man das auch von anderen Filmen kennt, Marvel oder andere Science-Fiction, Epen, okay, die Bösen gewinnen mal. Und jetzt, wie kämpfen sich die Helden zurück?
Genau.
Die Reise beginnt. Ja, und sie beginnt mal mit Adams Flucht auf die Erde, weil die, also auch König Randor wird von Skeletor bei dem Angriff gefangen genommen, und die Sorceress, die schickt Adam jetzt mit dem Schwert durch ein magisches Portal auf die Erde. Und während des Transports, ja, während des Flugs, da rutscht es ihm aus der Hand und er verliert es, ja. Hätte der kleine Adam halt doch mehr trainiert, hätte er eine kräftigere Hand, und dann hätten wir nicht 15 Jahre warten müssen. Aber so, ja, Adam ist auf der Erde ohne Zauberschwert, und ja, jetzt lernen wir mal Adam kennen, der auf der Erde so ein ganz normales Leben lebt, ja. Wir lernen ihn in seinem Job kennen, und erste Szene lernen wir auch kennen, so bei einem Dateabend. Wie hat euch das denn gefallen? Wer mag denn hier was erzählen?
Ganz kurz nur, vielleicht wäre es lustig gewesen, fällt mir jetzt gerade ein, wenn es nicht 15 Jahre gewesen wären, sondern es eben 29, weil einen He-Man oder einen Adam hätte man ja durchaus auch mit, sage ich mal, 35, 36 Jahren dann haben können. Hätte auch noch gepasst, dann wäre es noch witziger gewesen, hätten wir auch so einen Gag reinbringen können. Jetzt mussten wir 30 Jahre warten.
Ach so, in dem Film.
Genau. Naja. Ja. Ich fand super auch, ja, aber ich gebe gerne das Wort jetzt mal weiter.
Also ich finde, dass diese erste Szene in diesem Restaurant, klar, das ist cringe, dass er diesem Date seine wahre Geschichte erzählt. Ja, dass er sagt, ich bin ein Prinz, ich komme von einem anderen Planeten und so. Und das offenbart aber schon diesen Charakter sehr gut. Also einfach, der ist ja durch die Bank weg. Er ist ehrlich, er ist treu, er kann nicht lügen. Und deswegen, sie ziehen es durch. Und es wird da schon offenbart, ne? Weil ich auch so überlegt habe, okay, was soll er ihr denn jetzt erzählen? Weil er ist ja halt auch nicht dieser Womanizer oder das Selbstbewusstsein. Also ich finde wirklich, dass der Charakter sich von Anfang bis Ende treu ist und es sich alles erarbeitet. Da ist nichts drin, wo ich sage, irgendwie, Moment mal, wo kommt denn jetzt dieser Twist her in seiner Entwicklung? Also ich finde ihn schon für das, was es ist, gut geschrieben.
Geht mir auch so. Und habe ich auch richtig gut gefunden, ja. Ja, natürlich, der ist Königssohn, der ist wohl erzogen, der erzählt jetzt keine Lügengeschichten, der sagt einfach so, wie es ist. Und für den ist das auch irgendwie normal, ja, dass er zwischen Planeten hin und her reisen kann oder so, ja. Und er wundert sich, dass die Leute ihm das nicht glauben, ja. Er erzählt es ja, glaube ich, auch seinem WG-Kollegen so.
Das
naja, ich. Aber wenn es doch so ist, warum sollte ich jetzt eine andere Geschichte erfinden? Und der sagt, naja, red mal mit deiner Psychologin so, du versetzt dich da in, du flüchtest dich in eine imaginäre Welt und so. Und also das finde ich richtig gut umgesetzt, so wie Adam jetzt seine Struggles auf der Erde. Ja, wie er da damit umgeht.
Ja, auch den Zimmergenossen, also wie auch immer man zu dem stehen will, aber es bringt halt auch nochmal diese Facette, im ganzen Film wird ja immer mit diesem Bild von Männlichkeit gespielt und so, ne? Und dieser Zimmerkollege ist ja der, also WG-Kumpel ist ja der, der dann auch immer diese Filme guckt und dabei heult und sobald Adam reinkommt, schaltet er um und Tränen weggewischt und so. Und dann dieses Gespräch, da musste ich wirklich herzhaft lachen, wenn er dann sagt, hast du das ganze Programm durchgezogen, hast du alles erzählt, inklusive dem Vorwurf deines Vaters von der fehlenden Männlichkeit und Adam so, ja, vielleicht hätte ich den Teil weglassen sollen.
Das ist großartig. Ja, das ist super, weil sie einfach Nerds sind und das ist schön, weil natürlich Nerds sitzen viel im Kino und im Prinzip ist Masters auch etwas, was sicher viele Nerds geliebt haben und auch immer noch lieben und da passt das einfach, dass das ein Nerd ist. Mhm. Das ist super. Und ich finde auch die schauspielerische Leistung von Nicholas Galison ist von Anfang an auch schon erkennbar, dass das ein guter Schauspieler ist und da möchte ich auf jeden Fall gleich mal eine Lanze, wenn nicht sogar ein Zauberschwert für ihn brechen. Ich finde, der hat eine wahnsinnig gute Leistung in dem Film gebracht.
Und offenbar Spaß gehabt an dem, was er da tat. Ne?
Also wirklich das so, ja. Ja. Finde ich auch, ja. Und wir haben jetzt eigentlich den ersten Auftritt von Adam. Das liebe ich ja, weil er hat das rosa Hemd dann und auch wirklich drunter das weiße T-Shirt. Also sensationell geil gemacht, das habe ich richtig cool gefunden und auch wie er da so sitzt hinter seinem Desk, ja, Adam mit den Pronouns he, him, war richtig gut, ja.
Ja, und auch Adam Glenn heißt er, ne? Und Glenn ist der Nachname seiner Mutter, also Marlena Glenn.
Stimmt.
So ist sie als Astronautin quasi dann auf Eternia gelandet. Ja. Da haben sie wirklich bis zum Schluss alles durchdacht.
Das haben sie wirklich gut gemacht. Und auch, Thomas, du hast das gesagt, Adam ist halt, der ist halt so, der ist grundehrlich, der ist schon der Held. Er ist halt komplett out of context, aber er hat seine Kindheitserinnerungen, ja, seine Zeichnungen, die er sich anschaut. Dieser Eternia-Pappschachtel, die er hat, richtig cool, wo er das aufgeschrieben hat, aufgezeichnet hat, alles, woran er sich erinnert. Und wo er sagt oder wo wir als Zuschauer lernen, naja, der könnte das ja jetzt wirklich einfach vergessen. Ja, der könnte einfach Eternia vergessen und ein neues Leben beginnen. Aber der will das nicht. Ja, der will sein Schwert finden und der will wieder zurück. Ja, der will nach Eternis. Ja?
Da gab es einen Satz von seinem Mitbewohner, den fand ich ziemlich gesellschaftskritisch. Der sagt zu ihm: Warum kannst du nicht wie alle anderen sein, die Tage bis zum nächsten Urlaub zählen?
Richtig. Ja.
Also da habe ich auch so gedacht, so, wow, das ist schon bissig, also schon für so einen Film schon ziemlich, ziemlich deep. Ja.
So. Das stimmt, ja.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Noch eine kurze Frage. Matthias, du hast den Film dreimal gesehen. Mir ist immer vorgekommen, in der deutschen Synchronisation, sie sagen nicht Eternus, also mit einem O, sondern sie sagen immer Eternus. Mit einem U.
Kosmische Nuss?
Das ist mir auch aufgefallen.
Ist mir jetzt, Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich habe wirklich, ich habe das mit O verstanden.
Ich auch.
Und das ist immer so die große Frage, wenn man diese Welt neu erschafft, muss man sich immer fragen, ist es Eternis oder Eternos? Und ja, in dem Fall habe ich nur gehört, dass sie sich für das Os entschieden haben. Nee, ist mir sonst noch, die Nuss habe ich nicht gehört.
Ich habe immer die Nuss gehört.
Auch nicht, Matthias. Ich habe auch die Nuss gehört, ja.
Das war irgendwie seltsam, ja. Na ja, gut, also wir haben Adam und jetzt haben wir auch einen super Fanservice, nämlich als Adam ins Gym geht, da kommt jemand daher, der sagt, hey du, das ist mein Platz. Thomas, jetzt frage ich dich mal, wer war denn der alternde Bodybuilder hier?
Also er wird nach dem Abspann, nach der After-Credit-Scene, da stand deutsche Fassung, ne, alle Sprecher. Und da wurde er als Macho-Man bezeichnet.
Genau. Ja. Super. Ja. Es steht auch so auf Wikipedia.
Ja, super. Ja. Der Macho-Man, Manfred Lehmann. Ja, also wenn man so einen Film macht, kann man sich natürlich nicht nehmen lassen, dann die Urbesetzung zu nehmen. Und es ist natürlich Dolph Lundgren, der damals im 87er Motu-Film Adam bzw. He-Man gespielt hat.
Eben nicht Adam.
Stimmt, Adam findet ja nicht statt in diesem Film, das stimmt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass man damals so ein bisschen gemerkt habe, Dolph Lundgren ist kein guter Schauspieler, dass man im alten Film ihm sehr wenig zu tun gibt, ja, was ein bisschen schade ist. War solide, es wäre schade gewesen, wenn es nicht drin gewesen wäre. Und wo ich sehr lachen musste, war dann dieser, wenn er sich von ihm verabschiedet, da macht er doch dieses Zeichen, was sie, glaube ich, machen, wenn sie am Ende durch den Tunnel wieder nach Hause reisen zur Erde. Ne?
So, gute Reise.
Ja, genau, gute Reise, Kleiner. Das habe sogar ich erkannt, das fand ich witzig. Ja.
Großartig.
Und na, die Weisheit, die er ihm da gibt, die ist jetzt, die ist aus dem chinesischen Glückskeks entnommen. Ne?
Ja. Na gut, aber Adam sagte, ich bin neu hier. Kannst du mir da vielleicht ein paar Tipps geben? Das ist ja,
naja,
besser kann man es nicht machen.
Und Dolph Lundgren sagt ja noch, also Macho Man sagt ja, du stehst auf meinem Platz, sagt er. Ja, so kommt er in die Szene rein. Ist einfach fantastisch gemacht, echt.
Ja. Also wirklich ganz, ganz großartig.
Ja, fand ich sogar besser als beim unglaublichen Hulk. Ne, da hast du doch auch Lou Ferrigno, ne? Und dann, glaube ich, kommt doch Edward Norton rein und liefert Pizza und sagt so zu ihm, sie sind der Beste. Also auch noch so Anbieter. Ne? Da fand ich das jetzt irgendwie schöner.
Ja. Mhm. Das richtig, ja. Das war wirklich nicht aufdringlich.
Ja, und es geht weiter mit super Fanservice. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil Adam bekommt ja dann den Tipp, hey, ich glaube, ich habe dein Schwert. Und er fährt in den Laden und der Laden heißt The Fright Zone. So cool, ja.
Die Szene sowieso, also der ganze Laden ist ja voller Easter Eggs. Also
voller unfassbar Easter Eggs. Gut. Ja, ich habe es nur einmal gesehen, ich bin mir sicher, ich habe nicht alle erkannt. Ich weiß nur, Adam steht vor dem Big Jim Set, das ist im Hintergrund. Big Jim, Thomas, da haben sie den Tiger her, Cringer und Battle Cat, das war eigentlich ursprünglich eine Mattel-Figur von Big Jim, die haben sie dann anders angemalt und schon hatten sie eine Kampfkatze für Masters. Und ja, also super, super Szene, richtig cool.
Die Schwert. Was gibt's noch, ja? Matthias? Ich habe da auch ich war ja auch erst einmal drin. Hast du noch was auf Lager für uns?
Mein Sohn sagte, hinten wäre noch ein Zelda-Schwert gewesen. Das habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Mhm. Ansonsten ist natürlich der ganze Bereich, allein die Thorak-Figur, ne? Und alles ist ja mit Thorak beschriftet. Thorak war der Name der Urfigur, der Ur-He-Man, den Mark Taylor damals gezeichnet hat. Und der sah auch genau so aus, mit Helm, mit Hörnern, mit allem. Bis sie dann gesagt haben, die Figur später braucht keinen Helm und so weiter. Aber das ist wirklich eins zu eins. Und dass der dieses Schwert hat, das Adam dann da rausholt und wir das auch rausholen, also das ist schon großartig.
Also ich dachte, das ist The Rock, so wie der auch war.
Nein. Ich habe mir gedacht, das ist sicher irgend so eine Figur aus World of Warcraft oder so. Also danke, Matthias Thorak, das war auch mir so nicht bekannt. Na, aber da bin ich überzeugt, da steckt für Masters-Nerds viel drin in dieser Szene. Mhm. Genau, ja, und Adam schnappt sich dann das Schwert. Die Schwertszene, das war mir dann schon ein bisschen zu viel. Also bis dahin hat für mich alles ganz gut funktioniert. Ich habe den Humor sehr gut gefunden und da habe ich mir dann schon zum ersten Mal gedacht, okay, jetzt wird's sehr klamaukig, ja. Aber ist halt so, ja. Man will halt auch für Lacher sorgen, ja. Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, das war dann nachher, wie er mit dem Schwert dann ins Taxi steigt und er so im Sitz hinten so andere Autos beobachtet und dann sitzt einer im Auto und hört den Song I Got the Power, wo ich mir auch gedacht habe, hey, wie geil, er hält jetzt sein Zauberschwert und was ist das, Gloria Gaynor oder
Snap.
Snap, ja, genau. Snap, I got the power. Und er schaut irgendwie so ganz skeptisch, schaut er darüber. Also da funktionieren schon sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut. Also mit dem mit den humorigen Szenen.
Ja, und dann geht's ja direkt, da geht's ja weiter. Ich meine, das ist ja schon die Stelle, wo er dann im Polizeiwagen hinten sitzt, ne? Und dann kommt vorne und Blondes What's up? Mhm. Und das ist ja die junge Generation kennt Motu eigentlich nur über Memes und das ist ja das Meme überhaupt, ja, der Song verbunden mit Adam, das fand ich schon fantastisch. Also das reinzubauen.
Definitiv, ja.
Stimmt, jetzt fällt mir das ein. Du hast recht, ja. dieses Video, ja.
Ja, genau.
Naja, das ist super. Die beste Stelle ist mit dem Koch.
Ja. Ja, genau.
Wenn es so dumpf ist und der da nur so steht und rührt.
Ja, ich als Oldie, ich lass mir gern von Schülern Technik erklären, ne? Und so habe ich mir für Moto Fanfiction musste ich da mal was machen und da habe ich mir das von einem Schüler erklären lassen und der sagte damals, ach, Master, also sie machen was für Masters? Das kenne ich. Und dann hat er mir dieses Meme gezeigt. Hat gesagt, nur, der kannte das nur daher, ja. Das.
Großartig. Ja, ich, wird für mich auch spannend. Ich bin ja so wie du auch ein Lehrer, also für alle, die es nicht wissen, und ich gehe jetzt tatsächlich mit unseren Schülern mir den Masters-Film anschauen, weil letzte Schulwoche bald anfängt. Und dann haben wir so geschaut und ich habe wirklich alle meine Überzeugungskraft verwendet, alle Lehrer, die mitgehen, überzeugt. Und jetzt gehen wir da mit, ja, wahrscheinlich 60 Kindern in den Masters of the Universe Film. Da bin ich auch gespannt. Ich hab meine Hand ins Feuer gelegt, dass er ihnen gefällt.
Das glaube ich aber, ja.
Ja, ich glaube auch.
Ja. So, wir haben jetzt auf der Erde, haben wir noch zwei Auftritte von zwei Charaktere. Zuerst Beastman und dann noch Teela, also die erwachsene Teela.
Beast meinst du?
Hm?
The Beast.
The Beast, ja. Ja, genau. The Beast. Die Namen, das ist ja auch so ein Ding, reden wir später noch drüber, aber die existieren ja am Anfang so noch nicht, wie wir sie kennen, genau. Mhm. Ja, wie hat euch denn der Auftritt gefallen? Also auf einmal merkt man, okay, die Menschen, die steigen alle aus den Autos, da passiert irgendwas und dann hüpft so ein Biest daher. Also, Olli, wie hat dir das gefallen?
Ja, du bist der große Beastman-Fan. Sehr beeindruckend, sehr Marvel-esque.
Ja, ja, das hat mich sehr an Spider-Man erinnert.
Mäßig und ja, viel mehr, glaube ich, sage ich. Wir müssen ja nicht jede Szene total zu Tode analysieren, aber hat mir gut gefallen, ja, aber sehr Marvel-esque.
Ja, kann ich mir nur anschließen. Ich war zweimal während des Films auf Toilette und das war genau die Stelle, wo ich dann wiederkam und dann Beastman gesehen habe. Ich darf euch eh nicht erzählen, wie mein Kinobesuch war. Ich habe heute über 30 Euro ausgegeben, ja. Allein fast 20 Euro für das Ticket und dann nochmal Nachos mit Cola, ja. Und bin wirklich zwischendurch zweimal auf Toilette gerannt, aber ich hatte Spaß.
Ja, ja, so soll es sein.
Ja, vielleicht wechseln ja noch ein paar Machtschädeln zu eurer Patreon-Seite von die Zentrale,
dann genau. Hast du es wieder hin. Dann hast du es wieder hin. Ja, und Teela, also Adam ist ja noch kein Held, ja. Der hat zwar das Zauberschwert, aber der ist natürlich völlig überfordert. Und jetzt der erste Auftritt von Teela. Und man merkt gleich, okay, Teela ist eine Kriegerin, ja, die ist erfahren und die ist halt Adam haushoch überlegen. Also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch Teela, die Besetzung wahnsinnig gut, ja. Camila Mendes finde ich toll, ja, die macht das richtig großartig. Und ja, finde ich stark. Wirklich. Also Die nimmt Adam mal wirklich so bei der Hand, wie sie es auch schon am Übungsplatz gemacht hat, ja?
Ja, richtig, ja. Und ja. Nicht so da, ich meine, Tila war ja die Person, die so diskutiert wurde bei Revelation, vor allem in der ersten Staffel oder in der ersten Hälfte der ersten Staffel, sagen wir so. Und hier ist es einfach wunderschön harmonisch und nicht sehr aufdringlich und Tila ist trotzdem der heimliche Star des Films. Und das ist wunderbar und so soll Emanzipation quasi unterschwell oder nicht so aufdringlich, finde ich, auf die Kinoleinwand projiziert werden.
Mhm. Ja. Ja, Matthias hat es auch vorhin schon gesagt, weil ja auch Männlichkeit natürlich ein Thema in diesem Film ist. Und Man at Arms, der Vater von Tila, der macht ja einen Turn, nachdem er diesen Kampf gegen Trapjaw verloren hat, ja. Und später redet er ja Adam He-Man ins Gewissen, ja, du musst für deine Liebsten da sein und so alles. Und da hatte ich das Gefühl, das ist aber eigentlich genau das, was Tila nicht will. Ne? Also, dass sie sich schon wünscht, dass ihr Vater, er hat ja ein kleines Alkoholproblem im Film, merkt man ja dann auch, ne? Aber er ist so dieser, irgendwie, nein, ich muss für euch da sein und so alles und so, aber da merkt man irgendwie, ich glaube, dass das ist gar nicht das, was sie will und Emotionen und dass Männer über ihre Gefühle reden, was ja Adam sehr gut verkörpert, das ist ja so ein Thema und ich glaube, das kommt dann auch am Ende bei Tila besser an.
Mhm. Ich glaube halt wirklich, also wir haben ja diese Erzählung, Adam, der will halt, den Erwartungshaltungen seines Vaters entsprechen, und das ist die eine Story und die andere ist schon auch, es gibt schon auch eine Dynamik zwischen Tila und Man at Arms, wo Man at Arms dann irgendwann mal kapiert, hey, meine Tochter ist eigentlich jetzt das, was ich mal war, ja, also ich bin jetzt eigentlich, ich muss jetzt eigentlich ihr wieder nacheifern und der orientiert sich dann wieder an Tila. Und
ja, er sagt ja auch, du bist der Mann, der ich immer sein wollte.
Ja,
ja. Ja, das ist ein bisschen drüber, aber ja, genau. Und er findet ja wieder zu sich, aber halt anders. Ne? Also ich finde so diese 80er-Jahre-Botschaft, Männer müssen stark sein und Männer müssen ein Beschützer sein und so, das wird hier so ein bisschen umgekrempelt.
Genau. Definitiv. Und auch in der Szene, also Tila finde ich großartig, Camila Mendes, die dann immer so ein bisschen so leicht den Kopf schüttelt und sagt, hast du das jetzt wirklich gesagt? War schon gut. Genau. Ja, also sie kehren zurück nach Eternia und ja, He-Man zum ersten Mal wieder auf Eternia, findet den Planeten zerstört, ja. Skeletor hat seine Familie in Gefangenschaft. Und Adam, ja, der ist jetzt mit dem Zauberschwert auf Eternia, aber er ist noch kein Held, ja. Er hat immer noch sozusagen, das Mindset, oder ja, hat den Mut eines schmächtigen Achtjährigen und auch irgendwie noch das Mindset von einem, der in der, einen Job in der Personalabteilung hat. Und er muss jetzt mal hingeführt werden, ja. Und das habe ich schon auch ganz gut gefunden, so wie sie da in diesen Unterschlupf der Rebellen, das war wieder ein bisschen Star Wars mäßig, wo er da mal so draufkommt, hey, ja, es gibt da Widerstand und hey, da gibt's ein paar Leute, ja, die an denen kann ich mich orientieren. Genau, und da lernen wir Fisto Ramen, die lernen wir hier kennen.
Und der Nerd schmeißt ihnen gleich den Namen an den Kopf, oder was natürlich schon spannender Ansatz auch ist. Also
ja.
Ich fand die Szene, dass eben Adam zurückkommt, also ich habe damit gerechnet, er kommt zurück und ist jetzt unser Adam und unser He-Man kommt jetzt bald und es ist jetzt alles so, wie wir es kennen, so in die Richtung und alle freuen sich, dass er wieder da ist und akzeptieren ihn, aber dass das eben anders gekommen ist, das fand ich gewöhnungsbedürftig, aber einen spannenden Ansatz.
Ja. Er wird ja begrüßt von Ramen mit den Worten, wer ist der Babylauch? Und ich finde allein diese Ausdrucksweise.
Sehr gut, ja.
Ich fand aber auch diese Idee irgendwie süß, dass er den Figuren quasi die Namen gibt.
Ja.
Ja. So, also super Idee. Sehr, sehr schönen Ansatz. Ja, das, klar, er war damals 10, sagt er, und er kommt wieder und so, du bist doch Rayman, wie heiß ich, ne? Und du bist doch Fisto. Ja, den Gag lassen sie natürlich nicht liegen, ist klar.
Ja.
Aber später finden die das ja richtig cool, ne? Dann sagt er so, ja, ich bin Fisto, ich lass keinen liegen. Ja. Ne? So, das ist, fand ich eigentlich wirklich auch eine sehr tolle Idee, dass er die Leute, die Figuren, die ihr alle schon seit 40 Jahren sammelt, ihnen den Namen gibt.
Ja, absolut. Super.
Das war, richtig cool. Und wie gesagt, da ein bisschen Star Wars Feeling, aber hat für mich alles gut gepasst, ja. Und Adam beginnt sozusagen seine Reise. Ja. Wer jetzt auch, vielleicht nicht die Reise beginnt, aber wen wir hier auch nochmal haben, das war für mich auch spannend, das ist halt Skeletor in Snake Mountain, ja, in seinem Thronsaal. Habe ich mich auch extrem gefreut drauf, ja, wie setzen sie Snake Mountain um und Skeletors Thronsaal, also viele Schlangen, ja, und was mir da aufgefallen ist, also es gibt hier wieder ein Fanservice, oder Pigboy ist wieder da, aber erwachsen, 30 Jahre später, ja. Der kommt hier und irgendwie, der weckt Skeletor auf. Ja. Skeletor regeneriert irgendwie im Schlafen. Das war für mich so ein bisschen eine Dracula-Szene.
Ja, mich auch. So Darth Vader, ne? Ja. Darth Vader? Der ist doch auch in irgendeinem komischen Gefäß drin, wenn der regeneriert und dann kommt er da auch raus.
In diesem Tank, ne?
Genau, deswegen. Ja. Ich mochte übrigens den Spruch von Skeletor, dass er gesagt hat, so, aus seinem Vater habe ich Hackfleisch gemacht.
Das ist heftig. Die Mutter, genau, ja.
Aus der Mutter, ja.
Sonst mache ich Hackfleisch aus dir wie aus deiner Mutter. Das ist auch richtig fies.
Das ist richtig fies, ja. Ja. Und Evil-Lyn, die kommt vorher schon mal vor, also bei der Szene vom Angriff auf Skeletor, jetzt auch wieder im Thronsaal. Wie gefällt euch denn Evil-Lyn? Also jetzt habe ich schon so gesagt wie in den Hörspielen, Evil-Lyn. Evil-Lyn.
Auch Evil-Lyn. Ich fand die eigentlich, teilweise hatte ich das Gefühl, dass sie mehr Power hat als Skeletor, so an manchen Stellen, ne? Also das ist ja auch in der After-Credit-Szene zu sehen, dass Skeletor ist eigentlich jemand, der gute Diener hat, die ihm auch so oft im Weg stehen, sagen wir mal so, aber eigentlich ist er ohne seine Henchmen oder seine Bagage auch nix.
Ja, also ich weiß nicht, für mich die Schauspielerin, die war mir irgendwie, wie soll ich sagen, die war zu freundlich im Gesicht.
Zu brav.
Zu brav. Da habe ich vielleicht auch wirklich so ein bisschen die Evil-Lyn aus der Netflix-Serie noch im Kopf gehabt, weil die ist da ganz anders. Die hat viel mehr Ecken und Kanten und hat so ihren eigenen Willen und das lernt man auch kennen. Für mich war Evil-Lyn etwas blass, muss ich sagen. Also nicht nur im Gesicht, auch im Charakter.
Also, das Kostüm war gut, weil sie ja auch sehr der Figur, der Spielzeugfigur ähnelte, außer jetzt vielleicht von den Haaren und so, die öfters so rausgeblitzt haben ja auch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich kann mich dem total anschließen. Also Alison Brie heißt die Schauspielerin. Für mich auch einer der schwächeren Charaktere.
Da war ja im 87er-Film die Meg Foster, die war ja fantastisch.
Die war super.
Ja. Die hatte eine Präsenz, wenn ich mir das vorstelle, die neben diesem Skeletor in dem Film, das wäre ein interessantes Gedankenexperiment.
Ja, und die hatte auch so einen harten, stechenden Blick, also die Augen von Meg Foster und irgendwie Alison Brie, die war, will jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen so Escort-mäßig neben Skeletor.
Ja, so. Auch so ein bisschen Comic Relief, so mit den Blicken, also eher so. Ist nicht wie so ein Saturday Night Live Sketch.
Ja.
Und die Chemie zwischen ihr und Skeletor ist einfach auch nicht gut. Während ja zum Beispiel die Chemie bei den ganzen Guten untereinander sehr, sehr gut ist, finde ich. Also
das stimmt.
Da spürt man, das passt, aber da passt es nicht. Gut. Nicht katastrophal, aber nicht gut.
Ja, eine super Chemie haben wir auch dann sozusagen in der Ausnüchterungszelle, wo wir dann auf so einen zusammengeknautschten Penner stoßen, wo wir lernen, das ist Man at Arms. Und wir lernen hier auch kennen einen ehemaligen Kampfroboter oder eine Roboterfrau, die ist jetzt nur mehr eine Putze. Und das habe ich sehr geil gefunden, ja, dass die da so in die Handlung mit eingebaut wird und wir später dann feststellen, hey, das ist Roboto. Matthias, wie du diesen Putzroboter zum ersten Mal gesehen hast, also ich habe es ehrlich gesagt, ich habe mir dann nachher gedacht, naja klar, so sieht Roboto aus, aber in der Szene habe ich die Assoziation noch nicht hergestellt. Wie war das bei dir?
Ich habe sie sehr schnell hergestellt, aber auch nur, weil ich im Trailer ja schon dieses heldenhafte Bild hatte von den okay. Da war Roboto eben dabei, ja. Ich war einen kurzen Moment, als der Roboter das erste Mal gesprochen hat und dann Katrin Fröhlichs Stimme erklungen ist, ja, da wurde ich mal kurz unsicher, habe ich gedacht, wird sie jetzt echt Roboto? Aber ja, es war dann sehr schnell klar und ich finde es sehr gut gemacht. Also ja. Roboto ist sowieso einer der Charaktere, der schon sehr, sehr viel mitgemacht hat in verschiedenen Reinkarnationen. Der war in manchen Comics, in modernen Comics, war der schon sozusagen ein Kampfanzug für Man at Arms. Der in 2000X wird ja wird er zum ersten Mal dann quasi hergestellt. Da war er zuerst ein Schachroboter. Also mit dem kann man sehr viel machen und das, was sie hier machen, ist wieder ein wunderschönes neues Mosaiksteinchen.
Ja, das passt gut.
Super, ja. Dann haben wir, jetzt kommen wir zu He-Mans Verwandlung, ja, weil Skeletors Truppen, die finden den Unterschlupf, die greifen an und jetzt muss He-Man eingreifen, wieder gegen Trapjaw, also da, wo Man at Arms verloren hat vor 15 Jahren. Jetzt verwandelt sich He-Man oder Adam in He-Man oder beziehungsweise in den Champion. Wir wissen ja auch, wir kennen ja auch den Namen He-Man noch nicht. Wie gefällt euch oder was ist euch da in euch vorgegangen bei dieser ersten Verwandlung? Hat die war das so, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ja, wir können ja die Reihenfolge ein bisschen so beibehalten. Absolut, ja. Also hat mich sehr glücklich gemacht. Natürlich eine wichtige Szene, auf die man speziell drauf blickt und die muss passen, die muss sitzen und die hat gepasst und die ist gesessen. Also klares verstauchter Daumen nach oben von meiner Seite.
Ja, Matthias, soll ich weitermachen? Oder
gerne.
Also mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen. Also ich habe da auch auf die Uhr geguckt, dachte, okay, jetzt sind wir bei einer Stunde Film, jetzt müssen wir auch mal langsam He-Man sehen. Und ich fand, das haben sie sehr gut gemacht. Also ich muss auch gleich mal sagen, bevor ich es nachher vergesse, den Soundtrack finde ich sehr gut, also den Score, dieses Eternia-Theme, das hat mir sehr gefallen. Und ich habe ihm diese Verwandlung irgendwie so gegönnt in dem Moment, ja, und das nehme ich auch schon mal vorweg, so diesen Kampf gegen Trapjaw, den fand ich super, den fand ich richtig gut.
Ja.
Generell, was die Choreografie angeht und die Kämpfe selber, die auch wirklich, da hatten wir ja schon das Thema, kann man mit einem 12-Jährigen rein, teilweise sind die Kämpfe dann doch ein bisschen brutal in Szene gesetzt, so an manchen Stellen und ich habe dann wirklich so gedacht, geil, jetzt kämpfen sie und dann war mir der Kampf sogar am Ende zu kurz gegen Trapjaw, ne? Der endet ja damit, dass er ihm den Arm abreißt und dann mit dem Maschinengewehr die anderen erschießt. Und dann dachte ich so, ich will mehr sehen. Aber dann flüchten sie halt, ne? Aber in dem Moment war ich so drin und dachte, geil, jetzt ist er da.
Definitiv, ja. Ja, man sieht ja dann auch ein bisschen mehr. Und was mir so gefällt bei diesem Kampf, so Adam als He-Man entdeckt er jetzt erstmal so seine Kraft. Also während dem Kampf mit Trapjaw sozusagen, da lernt er erstmal, hey, wie kämpfe ich überhaupt und wie setze ich meine Kraft ein? Das haben sie super gemacht, ja. Und das geht ja dann auch weiter bei der Flucht sozusagen. Auch da kann man auch dem Helden jetzt zuschauen, wie er seine Kräfte entdeckt. Das haben sie gut gemacht, ja.
Aber auch wieder gewöhnungsbedürftig. Also ich habe mich schon immer wieder dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will, dass er He-Man ist und dann auch keine Probleme mehr hat oder einfach der starke Superheld ist, der sein soll, unter Anführungszeichen. Ich weiß, wie war das für euch, Matthias? War das für dich okay so? Oder?
Ja, für mich war es okay. Ich muss sagen, bei meinem zweiten Besuch war ich mit meiner Frau drin, unter anderem mit meiner Frau. Und für sie war im ganzen Film He-Man einfach bis zum Schluss zu viel Adam. Also sie hätte gerne mehr diese Unterscheidung gehabt, das ist Adam, das ist He-Man.
Ja, eben. Aber, da bin ich wie deine Frau, Matthias.
Ja, ich finde aber halt dieses, dass er das kennenlernt, allein von der Kameraeinstellung, beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, haben sie das jetzt eben echt so gemacht? Das hast du noch nie so gesehen. Nach der Verwandlung siehst du einmal ganz kurz, quasi aus Adams Blick, ja, siehst du wirklich den muskelbepackten Body von dem Nicolas, siehst du von oben. Also er guckt quasi von oben so auf seinen Bauch und die Beine herab.
Das war geil. Das ist so, wie wer an sich runterguckt, so, oh, sieht schon geil aus, ne? So schön Bauchmuskeln und so. Diesen Shot, den fand ich super. Also,
den finde ich klasse.
Dass sie das reinmachen, dass er so runterguckt. Und auch dann der Kampf, ne? Nida hat es ja schon gesagt, er lernt ja bei jedem Kampf neu dazu, seine Kräfte zu beherrschen, ne? Und er guckt ja dann nochmal so rüber zu Tila und so, das ist schon ganz schön geil, ne?
Ja, genau. Und dann ist er gleich abgelenkt und kriegt wieder was drauf und so. Ja? Oder auch, wie er dann einmal so richtig zuhaut und dann so, dann ist die Hand im Moment weh, ja, da denkt man so im ersten Moment so, He-Man tut doch nicht die Hand weh, aber klar, wenn er das erst zum ersten Mal macht, fand das gut.
Sehr spannend, ja, und ich glaube auch, dass eben solche Sachen neue Zuschauer schon absolut abholt, also die He-Man nicht kennen, für die ist das logisch und nachvollziehbar und auch besser wahrscheinlich.
Ja, also das holt
nicht rein, scheinbar.
Ich glaube, das holt Erwachsene ab, aber Kinder, also ich kann das nachvollziehen, Matthias, was deine Frau sich gedacht hat. Mit meinem Sohn ist es auch so gegangen. Da war einfach zu wenig, He-Man ist der starke Held, ja. Der muss sich, vielleicht muss der sich am Anfang finden, aber dann ist er überlegen, ja. Dann weiß er, was er tut, dann weiß er, wie er umgeht. Und das war eigentlich bis zum Schluss, war das immer so, naja, man wusste nicht, schafft er es wirklich als He-Man sozusagen, ein Held zu sein.
Aber das kosten sie ja ganz am Schluss dann richtig aus, ne? Wenn es dann am Schluss drum geht, ich weiß, wie man die Macht von Grayskull einsetzt, und dann legt er los. Also kommen wir am Schluss noch zu.
Aber jetzt, wo sie drüber redet, ich meine, da schreibt sich ja der zweite Teil schon beinahe von allein, ne? Das im zweiten Teil wirst du viel mehr He-Man sehen und weniger Adam und vielleicht wird ihm dann der Erfolg zu Kopf steigen und dann wird Tila irgendwann sagen, ich hab dich mal anders kennengelernt, ne? Dass er dann wirklich denkt, er ist die große Nummer und diesen sensiblen Adam aus den Augen verliert, ja? Also das schreibt sich ja von allein.
Ja, das wird dann wie Rocky 3, dann kommt Mr. T und
genau.
Ich würde es ja so extrem genial finden, und das hätten sie, finde ich, auch vielleicht am Schluss von diesem Film schon machen können, wenn dann im nächsten Teil der Nicolas Galassin wirklich entweder selbst nochmal unfassbar auftrainiert oder eben mit CGI nochmal nachgeholfen wird, sodass er halt wirklich pompös wirkt oder übertrieben, weil das ist ja auch die große Diskussion auch immer wieder, dass er eben zu schmächtig ist. Und das würde, finde ich, ja dann auch gut zum Film passen. Am Anfang, er muss seine Kräfte kontrollieren lernen, er muss erst in seiner Rolle finden, er ist noch schmächtiger, aber dann irgendwann, dann wird er unser He-Man und dann sieht er auch so aus. Das würde ich schon cool finden.
Ja. Hat er auch noch nicht trainiert als He-Man, immer nur als Adam.
Ja.
Das wissen wir von der Europa-Hörspieler, der He-Man, der trainiert schon manchmal.
Genau.
Ja, also das ist mir, das habe ich mir auch gedacht. Also für mich hat es in dem Film gepasst, dass jetzt He-Man nicht noch, also er ist de facto, vielleicht sind die Muskeln ein bisschen definierter, die Einstellung hat mir auch gut gefallen bei der Verwandlung, aber er ist halt jetzt nicht, er ist jetzt nicht doppelt so breit wie vorher oder doppelt so muskulös. Und das, das passt für mich. Ja. Wo es für mich, und Thomas, da sind wir jetzt wieder bei Marvel, wo es für mich dann nicht mehr so gepasst hat, ist, wie dann wieder Skeletor auftritt, Und wo sie dann aus meiner Sicht ein bisschen krampfhaft versuchen, lustig zu sein, so Skeletor killed Mossman, und dann lässt er so einen Spruch ab wie, ich hab gemulcht. Das war mir irgendwie, das war mir dann ein bisschen zu viel. Da geht's mir auch wieder so, hey, Skeletor, der muss schon böse sein und der darf jetzt nicht komplett verulkt werden. Da hat's für mich so ein bisschen, ist für mich Skeletor leider so ein bisschen abgedriftet.
Mhm. Ja. Ja, die Mischung fehlt so ein bisschen manchmal, ne? Also irgendwie, entweder versteckt er sich und sagt, ich kämpfe nicht, ne? Ich schummel, oder er ist dann halt so dieser krasse Bösewicht. Da sind wir wieder beim Thema Midlife Crisis. Eine Sache fand ich dann zum Beispiel auch doof, der hat ja diesen Stab, und wenn die dann entkommen, dann gibt es ja diesen Augenkontakt zwischen ihm und He-Man, ne? Und da dachte ich so, warum schießt er jetzt einfach nicht das Schiff mit seinem Stab ab, weißt du? Er lässt sie ja dann entkommen. Gut, für die Dramaturgie, ich weiß, und ich leite mal rüber, dann gibt es doch diesen Luftkampf, ja, mit diesen durch diesen Urwald und alles. Und da habe ich mich dabei ertappt, also He-Man geht ja dann raus und kämpft auf dem Dach von dem Raumschiff gegen die anderen und so, alles wirklich schön gemacht. Gut, da gibt's auch eine Szene, die ein bisschen drüber ist, ne, wo er diese Säge festhält, diese riesige überdimensionale, ne? Aber er fährt ja dann mit so einem komischen Luftscooter rum, sage ich jetzt mal, so ein Luftjet, ne?
Jetlet.
Ja. Und am Anfang stellt er sich ein bisschen blöd an und dann seine Dummheit hilft ihm dann, die auszutricksen, dass die in der Luft zusammenstoßen. Da dachte ich so, geil, so hätten wir es als Kinder mit diesen Figuren gespielt, oder? Weiß nicht, da wär klein Olli auf klein Matthias zugelaufen, beide mit ihren Schiffen in der Hand, und die kollidieren so in der Luft und He-Man springt dazwischen durch. So, vielleicht überinterpretiere ich das ein bisschen, aber ich dachte,
das
so
wäre so schön so, gewesen.
So würde man das spielen, wenn man die Figuren hätte, oder?
Das stimmt, ja, guter Ansatz. Ja,
auf jeden Fall. Was wir, keine Ahnung, wie du das gespielt hast, Thomas, aber so mit He-Man und Teela, die Szene im Wald, da wo es mal richtig knistert, das habe ich gut gefunden, ja, da habe ich wieder an die Hörspiele zurückgedacht, ja, wir haben es alle noch im Ohr. Ah, He-Man ist ein Mann, ja, die Monika Gabriel, und hier ist es halt ganz andersrum, ja, Adam oder He-Man in dem Fall himmelt Teela so wirklich an, ist vollkommen beeindruckt von der Frau. Und die Teela so, hey, ja, alles gut, ja, bleib mal auf Distanz, du bist nur ein Freund.
Schön in die Friendzone geschoben, ja.
Ein Kumpelinchen, wie er sagt es.
Genau. Na, das war, also, wie gesagt, Teela richtig cool.
Ja, weil eben dieser He-Man kein Mann ist, ist ja klar. Das ist ja zu wenig Muskel bepackt,
aber
zu klein.
Warten wir mal auf den zweiten Teil.
Aber auch da ist er ehrlich, wenn sie ihn fragt, kannst du mal das Schiff anheben? Das macht er natürlich so mit so einer Geste wie kein Problem. Und dann sagt er aber, es ist schwer, beeil dich.
Ne? Ja.
Also auch geil, dass das drin ist. Ne? Er könnte jetzt natürlich angehen wie eine Tüte Mücken. Ja. Und trotzdem ist er immer noch ehrlich.
Ja, das passt. Also auch schon, ich habe mir ein bisschen schwer getan, auch mit dieser Szene, weil ich eben, wie vorher schon gesagt, eben mir ein bisschen einen heldenhafteren He-Man gewünscht hätte. Aber ja, wenn es schon so erzählt wird, dann passt es auch gut mit dieser Szene.
Ja. Definitiv. Was auch gut gepasst hat, und da haben wir uns natürlich alle auch wieder an den ersten Masters-Film erinnert, ist die Erscheinung Skeletor im Nachthimmel.
Oh, ja.
Skeletor richtet wieder mal eine Botschaft an He-Man, ja. Er eröffnet ihm, dass seine Eltern noch leben, bei ihm gefangen sind, und das führt dann dazu, dass He-Man sich auch Skeletor in Snake Mountain stellt, ja. Wir haben hier, vielleicht, bitte unterbrecht mich einfach, wir werden wahrscheinlich ein bisschen über die anvisierte Zeit kommen.
Ja.
Aber
wir können ja sowieso, wir reden ja sowieso auch immer so ein bisschen wild durcheinander, ne?
Genau.
Wo ich wirklich heilfroh war, dass sie diesen Gag haben liegen lassen, wenn man dann diesen überdimensionierten Skeletor im Sternenhimmel projiziert sieht, der dann am Ende wieder macht, da dachte ich, jetzt aber bitte nicht, dass er zur Seite guckt und sagt, na, wie war ich? Ja.
Ja.
So,
ja.
Danke. War gut.
Ja.
Und dass sie dann ausblenden, da war ich wirklich froh, dass sie diesen Scheiß-Gag nicht gemacht haben.
Bin ich bei dir.
Ja.
Und da kommt ja der Kampf, ne? Und auch den Soundtrack-mäßig, Umsetzung, Choreografie, toll. wirklich, den fand ich richtig, richtig gut.
Ja. Soundtrack, und da ist Skeletor wieder großartig. Der Skeletor, den ich mir wünsche, ja. Also vielleicht, wir müssen noch sagen, ich habe das auch schon cool gefunden, wie He-Man mit Teela und Man-at-Arms Richtung Snake Mountain geht. Das war ein bisschen Lord of the Ring-Feeling. So, sie gehen durch Mordor, ja, treffen da auf irgendwelche Kreaturen auf dem Weg. Und dann halt, ja, wie man Skeletor so sieht, also sozusagen auf der Zunge des Schlangenkopfes, ja. Und He-Man sieht ihn so von hinterbei die düstere Landschaft und dann erkennt er halt, okay, er hat König Randor in seiner Gewalt. Richtig, richtig cool. Skeletor ist da wieder der absolute Bösewicht. Also ganz ehrlich, so will ich ihn haben. Ich brauche ihn nicht jetzt als Marvel-Spaßmacher. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, He-Man erwartet sich jetzt einen Zweikampf und Skeletor sagt so salopp, naja, ich bin Skeletor, ich cheate oder irgendwie so sagt er das. Genau, und so einen ehrlichen Zweikampf gibt's nicht. He-Man muss sich jetzt mal gegen alle seine Schergen schlagen und da war ich wieder in meiner Hörspielwelt. Ja, da prasselt alles auf He-Man ein und er setzt sich natürlich bravourös zur Wehr.
Wobei vom Hörspiel ja doch einige gar nicht vorkommen, Spike zum Beispiel, aber schön. Vom Film natürlich Kark, spricht man den so aus schon, glaube ich, ja. Gell? Mhm. Den gibt es ja eigentlich auch nur aus dem Film, soweit ich das weiß. Und was ist eigentlich mit Goatman? Den kenne ich, obwohl ich ja natürlich viel mit Masters zu tun habe, eigentlich nicht so gut.
Den gab es in den 80ern in einem USA-Comic und der hat dann in der Classics-Zeit so, ich weiß nicht, 2014, sage ich jetzt einfach mal, hat der seine eigene Figur spendiert bekommen und ist seitdem im Kanon quasi drin, im nicht vorhandenen Kanon.
Okay. Ja. Aber trotzdem überraschend, weil er war ja dann eigentlich schon so der stärkste Bösewicht, also dass der da so prominent in dem Masters-Film platziert wurde.
Ja. Das ist schon Vieh, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auch aufgefallen ist, dass He-Man, also Adam ist ja jetzt als He-Man verwandelt, dass er sich Skeletor vorstellt trotzdem als Adam, Sohn von König Randor. Das war, aber haben wir auch mitbekommen, er weiß ja noch nicht so viel und er hat auch noch keinen Namen für sein verwandeltes Ich. Aber stimmt. Da habe ich mir auch wieder gedacht, es gibt, also auch Adam selber trennt sich jetzt nicht von seiner Persönlichkeit He-Man und seiner Persönlichkeit Adam. Also es verschwimmt schon sehr.
Das war, was auch super Sinn macht natürlich in dieser Erzählweise.
Genau.
Das passt.
Ja, und Thomas, also ganz ehrlich, warum verliert He-Man eigentlich ständig sein Schwert und warum nimmt das keiner? Das denke ich mir die ganze Zeit. Also wenn das schon das Schwert der Macht ist und Skeletor auch vorher in seiner Midlife-Crisis schon gesagt hat, ja, er will das haben. Also er kämpfte eigentlich mehr als die Hälfte der Zeit oder fast die ganze Zeit ohne Schwert, weil er das verliert.
Ja, und darf ich was sagen? Ich wusste dann, in welche Richtung das geht, an dem Punkt spätestens. Da habe ich gedacht, alles klar, das Schwert ist eigentlich scheißegal. Ja?
Ja.
Die Kraft kommt aus ihm. Ja? Sorry, wenn ich das jetzt schon vorwegnehme, aber.
Ja, aber finde ich interessant, dass du das da.
Genau, an dem Punkt habe ich das mir gedacht, dass es, weil das Schwert gerade gar nicht mehr so wichtig war und auch nicht mal Skeletor sich das irgendwie schnell schnappt oder so, ja. Also da dachte ich so, Moment mal, das heißt ja auch, ich habe die Kraft und in dem Moment ist mir das so klar geworden.
Mhm. Ja, und wie steht ihr dazu? Matthias, wie ist da deine Meinung dazu, dass nicht das Schwert die Quelle der Kraft ist?
Auch das gibt's hier und da schon in Comics. Das haben sie auch in den modernen Comics schon ein paar Mal probiert, haben es dann wieder ein bisschen umgedreht. Also so wie es im Film erklärt wird und dann am Schluss ja dann auch diese Wendung kommt mit dem mit dem quasi ermordeten Adam, der dann aber sich wieder regeneriert. Ich finde, im Film ist es absolut stimmig. Ich komme damit gut klar.
Damit komme ich auch klar. Mich hat es ehrlich gesagt also wie dann später die Sorceress ihm so in seinem Traum oder ja in seiner Erinnerung erscheint und sagt, na, das Schwert ist nicht wichtig, die Kraft ist in dir. Hat mich ein bisschen an Spaceballs erinnert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Der Ring ist Tinnef.
Wichtig, ich habe den aus einem Kaugummiautomaten. Ja. Ja. Da habe ich mir gedacht, das, wenn sie noch gesagt hätten, das Schwert, das ist aus Plastik und das habe ich von auf Temu bestellt oder so.
Ja. Das stimmt, der Ring ist Tinnef. Ja, stimmt.
Geil. Ja, also bei aller Liebe zu dem Film, aber das war dann doch wieder so ein bisschen billig, dieses, nein, die Kraft kommt aus dir, nur du bist ja auserwählt und so. Das hat man auch schon dutzendmal woanders gesehen, ja. Aber es ist trotzdem nett. Ja. Es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, so eine Scheiße oder so, sondern der Film punktet bei mir mit ganz, ganz anderen Dingen, so visuell und auch.
Da bin ich voll bei dir, ja.
Ja, und man muss auch wirklich sagen, der Schauspieler macht das wirklich gut und er ist sympathisch. Das hätte auch viel schneller lächerlich werden können. Ich meine, er läuft ja wirklich die ganze Zeit in seinem pinken Hemd rum und alles, ja. Und ist ja so ein bisschen so weichgespült und so, aber das funktioniert.
Das funktioniert. Ja. Und alles, das, da bin ich voll bei dir. Es gibt eben viele Szenen, an denen man sich aufhängen könnte, aber irgendwie kriegen sie auch jedes Mal die Kurve. Oder es passt dann eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eben doch. Und das finde ich so faszinierend an dem Film, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich will den Film kritisieren, dann kannst du 1000 Punkte finden. Aber wenn du das nicht willst, dann kannst du jedes Mal ein Gegenargument finden. Und das finde ich so schön. Und das ist ihnen absolut super gelungen. Deswegen würde ich dem Film einfach wahnsinnig viel Erfolg wünschen.
Ich will noch eine Sache hinzufügen zu dem Ich habe die Kraft. Mir war es dann, weil Thomas, du eben sagtest, visuell punktet der so. Für mich war es dann aber auch unheimlich wichtig, dass bei der Verwandlung, bei der das Schwert ja eigentlich nicht wichtig ist, das Schwert sich aber wieder zusammensetzt. Das war mir echt, wenn dann das Schwert nicht mehr dabei gewesen wäre, ich glaube, dann hätte es mich ein bisschen verlassen. Aber das war mir dann doch wichtig fürs Auge.
Das passt aber wieder zu dem Anfang bei Man at Arms. Der haut doch da dem Jungen diesen Holzknüppel auf den Kopf. Ne? Der sagt doch, was ist das? Eure Arme, also euer verlängerter Arm. Und das ist ja das Schwert ja dann im Prinzip auch, ne? Wenn man das nicht so schlecht sehen möchte.
Gut, ja, stimmt.
Gut, dass ich heute dabei bin.
Ja, absolut gut. Auch in vielen anderen Szenen schon, weil es einfach interessant ist, einen Casual sozusagen dabei zu haben, der Dinge einfach nicht erst von dem ganzen 40 Jahre sich damit beschäftigen.
Die Fanbrille, genau, mir fehlt halt die Fanbrille.
Oder, ja.
Super. Genau, und wen's interessiert, habe ich auch super spannend gefunden in der Netflix-Serie Masters Revelation. Was passiert denn, wenn sich der He-Man mal ohne Schwert verwandelt? Dann,
stimmt.
Genau, aber wir bleiben bei diesem Film.
Aber
vielleicht noch...
Eigentlich will aber gerade noch, weil du Revelation jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, die Anspielungen sind ja auch immer wieder da. Ne? Also Mossman wird gemulcht und schon die allererste Verwandlung, die du da siehst bei der Erklärung von Eternia, da ist nämlich diese Verwandlung in den Helden, die ist 1:1 vom Aufbau her der ersten Verwandlung bei Revelation nachempfunden. Wenn sich das so von der einen Seite zur anderen und dann dass der Gurt so dazukommt, will ich einfach nur nochmal erwähnt haben, dass die da wirklich, also wirklich aus allen Bereichen haben die da versucht, Dinge reinzubringen in den Film. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich genug unterbrochen.
Na, aber cool, das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich auch nochmal schauen, aber ich habe auch schon auch immer wieder so das Gefühl gehabt, okay, ein paar Dinge erinnern mich an Revelation. Ja.
Und man hat ja auch die Film Nation Verwandlung ganz am Anfang. Das ist ja auch ein schöner Einstieg einfach.
Ja. Vielleicht noch kurz die Szene, die für mich schon auch irgendwie ein Höhepunkt von dieser Storyline ist. Also He-Man begegnet seinem Vater und sie haben sozusagen ein Gespräch und sein Vater sieht ihn sozusagen als Helden, der gekommen ist, um ihn zu befreien. Ich sag mal noch nichts, aber wie ist es euch dabei gegangen? Hat das für euch gepasst oder wie, ja, was sagt ihr drüber?
Ja, das, ich fange mal an, fand ich ein bisschen unglücklich, so, weil das passte nicht zu der anfangs gezeigten Härte. Und da hat mir dann der He-Man auch so leid getan, oder der Adam, ne, weil der eigentlich halt die ganzen 15 Jahre nur darauf hingearbeitet hat, seinen Vater stolz zu machen. Und dann sagt er irgendwie, aber so wollte ich dich doch gar nicht haben. So, das fand ich ein bisschen schwach. So irgendwie, also es macht zum Glück am Ende nicht viel aus dem Charakter von He-Man, ja. Gott sei Dank, ne, also. Aber da dachte ich auch so, was ist denn jetzt, ne? Gut, der wird sich auch in den 15 Jahren unter Gefangenschaft von Skeletor geändert haben. Aber das würde ich sogar als größten Schwachpunkt des Films nennen.
Ja, man versteht, was dahinter stecken soll, aber es ist nicht gut umgesetzt. Ja. Finde ich auch.
Ja, das hat für mich auch nicht so ganz gepasst. Also entweder lässt man Randor so sozusagen, also so knallhart, ich will aus dir, so wie einen spartanischen Krieger, ja, ich wollte dich abhärten und so weiter. Aber dann, nein, eigentlich wollte ich das alles gar nicht. Mich hat es auch nicht wirklich überzeugt, da diese Szene.
Und ist auch sehr lang. Ja,
ja, genau. Und irgendwie, das habe ich schon das Gefühl gehabt in dem Film, also diese Vater-Sohn-Szenen, ja, und Olli, die kennen wir auch von unserem Pumuckl-Podcast, wenn da jeder mit dem Pumuckl redet, ja, das haben wir in diesem Film schon auch ein paar Mal gehabt, zwischen Man-at-Arms und Teela, zwischen Man-at-Arms und Adam, die haben jetzt auch jetzt sozusagen im Kerker von Snake Mountain auch wieder so eine Szene. Das für mich hat sich's ein bisschen wiederholt.
Klar. Definitiv, aber, ja.
Ja.
Ja, dass der Film Längen hat, das ist nicht von der Hand zu weisen, ja.
Ja, wie findet ihr dann den Pep-Talk, so die Motivationsrede von Adam im Kerker zu den ganzen Leuten, da wo er auch dann die Names droppt sozusagen.
Ja. Eigentlich nur konsequent, ja, weil das, am Anfang habe ich auch gedacht, so Gott, in welche Richtung geht das denn hier, ja, aber sie hätten es ja auch fallen lassen können, aber nein, deswegen sage ich das, es ist konsequent, dass es am Ende so übertragen wird.
Ja. Ja.
Und da wendet er ja auch zum Teil Weisheiten von Dolph, vom Macho Man, wendet er ja an. Ja? Also.
Ja, ganz genau. Da war ich mir nämlich zum Beispiel nicht mehr sicher, ob das, also ich, das habe ich mehr oder weniger eher gespürt als noch gewusst. Das kommt mir sehr so vor wie der Dolph. Ja. Ja. Er hat sie gedolft.
Ja, genau. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wer ist eigentlich diese Frau, die da immer neben Ramen und Fisto und so weiter steht, die er Diane genannt hat. Gestehe ich auch, ja, habe ich googeln müssen, war jetzt bei mir nicht in meinem Universum nicht enthalten. Matthias, war das für dich Fanservice oder wie ist es dir mit diesem Charakter gegangen?
Ich war mir sehr sicher, dass das so ein Move ist wie bei Revelation mit Andra. Also eine Figur, die es halt mal gab und die man jetzt besonders in den Vordergrund rückt. Und ich wollte, bevor wir uns hier treffen, nochmal in meine Enzyklopädie schauen. Das habe ich nicht getan. Ich freue mich zu hören, dass du nachgeguckt hast. Ich bin gespannt, wo genau sie herstammt.
Diane trained to be a royal guard from a young age alongside Teela and Adam under the command of Duncan. Also sie war halt auch sozusagen, ja, so eigentlich genauso wie Ander, halt eine Freundin von Teela seit jungen Jahren. Ja, Diane was part of a group of heroic warriors who kept in hiding and struck out against Skeletor. Jetzt weiß ich nicht, steht da hier, in welchem Comic sie vorkommt? Ah, ach so, ich bin jetzt hier in dem Fan-Wiki nur von dem 2026-Film.
Also, ich kann ja auch gleich mal nachgucken.
Ja. Aber ja, also die hat mich überrascht. Die Schauspielerin ist allerdings interessant, weil die ist eigentlich Stuntfrau. Also die war jetzt, die hat bei Wonder Woman, Gal Gadot war sie sozusagen das Stunt-Double und von einigen anderen, ja, also da haben wir auch wieder den Connect zu Marvel. Sie war auch bei Wanda Wilson, Lady Pool, Deadpool, Wolverine, ja, da war sie
als Stunt-Performer aktiv sozusagen.
Hm. Aber hol mal dein schlaues Buch, Matthias, und wir reden über den Endkampf, oder? Weil wir sonst
kommen wir
wirklich auf den Überlegen.
Mein Akku ist auch gleich alle.
Ich habe nur 7. Mach mal fleißig weiter, bin gleich da.
Also, sehr gut. Ja, der Endkampf, also nach der Motivationsrede, ja, da gegen dann alle Krieger kämpfen sich raus aus dem Kerker und kämpfen gegen Skeletors Armee, ja, und vielleicht vorab noch die Szene, wo sie eben mit vereinten Kräften, ja, das unzerstörbare Metall aus dem Stein drücken. Dann haben wir wieder eine Marvel-Szene, oder? Wie sie so alle in einer Reihe so mit heroischer Musik, Musik reden wir gleich drüber, so in Zeitlupe in die letzte Schlacht ziehen. Das war ja Marvel oder Armageddon oder wie man es halt haben will.
Diesen Shot von vorne, wenn alle so nebeneinander laufen, ne, und alles. Machen sie auch mit Marvel-Gag ein bisschen kaputt, denn weil die ja durch die zerstörten Tore kommen und da fliegt noch überall Staub und dann irgendwann ich kann nicht atmen. Das hätte auch ein 1:1 Guardians of the Galaxy Gag sein können, ja.
Mhm.
Ja, das muss man mögen. Ne? Und im Hintergrund spielen sie Queen mit Princess of the Universe, ja. Das war schon ein bisschen too much, muss ich sagen. Immer noch im Rahmen. Also ich bin sehr wohlwollend dem Film gegenüber, wie ihr merkt, ne? Aber eigentlich, wie du auch vorhin gesagt hast, Olli, man kann dem Film auch, wenn man es will, viel, viel Schlechtes unterstellen. Aber in dem Fall möchte es ja nicht.
Ja. Ja. Olli, weißt du, was ich geglaubt habe, wie die zum Husten anfangen und wie der Nebel so aufzieht?
Fuck.
Ich habe gedacht, jetzt kommt Stinkor, ja, unser Stinkor.
Naja, aber richtig, genau, das habe ich ganz vergessen, du hast vollkommen recht, der hätte eigentlich kommen müssen.
Das wäre so cool gewesen.
Das wäre auch, jeder gefeiert. Hat sich das gedacht, der Stinkor kennt und genau, der Stinkor ist aber in der Höhle geblieben leider.
Genau, unser Stinkor, und aber uns gefällt die Aussprache aus den Europa-Hörspielen, der Stinkor. Ja, super. Also, was wir jetzt hier auch im Endkampf lernen, ist, der Kampfroboter wird ja auch umprogrammiert, und es ist tatsächlich Roboto, der Man at Arms vor allem hilft. Ja, und Roboto ist eine Frau. Das finde ich wieder einen gelungenen Kniff und ja, auch wirklich gut umgesetzt. Und auch das hat der Matthias vorher gesagt, ja. Roboto hat ja schon viel mitmachen müssen im Masters Kosmos. Auch hier wird er gekillt, mehr oder weniger. Aber ja, sein Kopf überlebt, und unser Man at Arms, der schafft das schon, Roboto wieder heil zu machen. Das habe ich auch ganz, ganz cool gefunden.
Ja, ja, das ist schon schön, dann natürlich, wenn er dann als Spielzeugroboto zurückkommt.
Ja.
Aber
ja.
Übrigens, die Katrin Fröhlich, die hat ja, also die Synchronsprecherin hat auch die Courtney Cox schon ein paar Mal synchronisiert, was ich jetzt auch wieder eine ganz witzige, einen ganz witzigen Querverweis finde.
Aber nicht in Friends, oder?
Nein, nicht, sondern und auch nicht im Masters-Film.
Ja.
Aber ja.
Hier bei dem Endkampf haben wir auch das dritte Mal sozusagen den Kampf gegen Trapjaw, also wieder He-Man. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Wir hatten ja He-Mans Kampf gegen Goatman, und jetzt nochmal Trapjaw. Hätte mir auch ganz gut gefallen. Triclops ist ja vorgekommen, aber der, ja, den hat man nur gesehen. Also wenn sie da nochmal einen anderen reingebracht hätten, hätte mir auch ganz gut gefallen, sozusagen.
Trapjaw kämpft doch gegen Man at Arms. Also das ist ja dann der Rückkampf. Also zwischendrin hat er gegen He-Man gespielt. Aber das ist ja dann die Revenge von Man at Arms, wenn er dann wieder fit ist.
Ja, stimmt. Richtig, genau. Man at Arms hüpft ja sozusagen oder springt so gegen sein Fluggerät und
reißt ihm sogar den Kiefer raus.
Das war reißt ihm,
ja.
Heftig. Genau. Ja.
Bombe rein.
Habe ich falsch gesagt, genau. Also es ist der Rückkampf von Man at Arms. Ja, dann passt es aber natürlich wieder, weil dann kriegt
unser Duncan auch seine Revanche. Ja.
Genau. Dankenswerterweise. Matthias, was hast du rausgefunden?
Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt mega stolz auf mich, denn bei meinem dritten Besuch war ich mit meinem alten Kindergarten-Grundschulkumpel drin, mit dem ich immer Masters gespielt habe, von dem ich meine erste Figur hatte. Und da wollte ich natürlich nicht so unwissend wirken, habe gesagt, das ist aus dem alten, die ist aus dem alten Comic. Ich tippe jetzt mal auf den Newspaper Comic Strip. Und tatsächlich aus von 1986,
Wahnsinn,
bei den Moto Newspaper Comic Strips. Und die kann ich auch sehr empfehlen, die Newspaper-Dinger. Die sind seit einem Jahr auch auf Deutsch erschienen, vor einem Jahr auf Deutsch erschienen. Ich war bisher zu geizig, ich habe nur die englische Version. Und da kommt sie eben als Royal Guard vor.
Ja.
Und also wirklich, wie vorhin schon gesagt, also wie bei Andra, eine Figur von früher genommen und einfach etwas mehr positioniert nach vorne.
Spannend, ja.
Ja. Jungs, ich will nicht böse sein, aber ich glaube, ich habe Angst, dass hier mein Gerät gleich ausgeht. Deswegen, also bevor ich weg bin, ich möchte noch eine Sache kurz sagen, für alle Fälle. Ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. In den schwächsten Momenten würde ich ihm 6 Punkte geben, aber ich habe jetzt am Ende sogar 8 Punkte gegeben. Also ich fand den wirklich amüsant und gut gemacht. Und es gab auch, da nehme ich jetzt auch noch kurz was weg, der Endkampf gegen Skeletor, wenn dann He-Man probiert, ihn zu überzeugen, lass mal reden und so alles, ne? Also auf dem diplomatischen Weg. Und dann dreht er sich ja um und lacht und sagt irgendwie, du kannst ja sagen, was ich will, ich bin ein Schurke, ja? Und da habe ich gedacht, genau, und da sind wir wieder beim Thema Spielzeug, es sind scheiß Puppen gewesen, der eine ist böse, der andere ist gut. Und da ist nichts mit Worten und mit hier, vielleicht kann ich dich umpolen und mein Charakter ist jetzt anders und so. Am Ende geht es einfach nur darum, der Böse probiert den Guten auf die Fresse zu hauen und der Gute gewinnt. Ja, also das habe ich darin gesehen. Und dann hat man auch endlich mal gesehen, dass Skeletor auch ein bisschen was drauf hat, nachdem er sich die ganze Zeit da so ein bisschen zurückgehalten hat. Also auch den Endkampf fand ich gut.
Ja,
wie gesagt.
Und definitiv.
Wie gesagt, vielleicht bin ich jetzt gleich weg, deswegen wollte ich das nur noch mal ganz schnell sagen, Jungs. Ja.
Sehr gut,
danke, ja. Ja, war ein guter Take.
Auf jeden Fall. Und das heißt, ich habe jetzt die 8 bei dir notiert, oder Thomas?
Das
heißt, das ist, ja,
sehr gut. Das ist eine 8, ja.
Perfekt. Ja, der Endkampf, da sind wir jetzt eh. Skeletor ist He-Man überlegen. Er sticht ihn auch und dann kommen sozusagen He-Mans, ja, oder Adams Visionen. Eure Eindrücke da, Olli, wie ist es
dir? Ich schließe mich dem Thomas an, also absolut, das passt. Skeletor zeigt mal, was er kann. He-Man auch hier wieder, das gleiche, wie ich immer schon vorher schon gesagt habe, wenn er hier nochmal die absolut stärkste Version gewesen wäre, hätte ich mich noch mehr gefreut. Aber auch ein guter Endkampf natürlich da auf dem Schlangenmaul und so, das ist auch visuell für die gut gesetzt. Gefällt mir,
mag ich. Und dann Skeletor im Gym, im Nike-T-Shirt, wie ist der damit gegangen?
Schwierig. Weiß ich nicht. Also, habe ich nicht ganz... Müsste ich mir beim zweiten Mal vielleicht, weiß ich nicht, Matthias, ich gebe dir den Ball.
Echt beim ersten Mal, ich habe im Kino gebrüllt. Nein, mein Sohn hat mich versucht zu beruhigen, so Papa, alles gut. Ja. Aber ich fand die Vision, diese Skeletor-Dinge, fand ich beim ersten Mal gucken einfach nur schrecklich.
Ja.
Und das wird besser. Du, beim zweiten Mal weißt du, worauf du dich einlässt und dann kriegst du, spätestens beim dritten Mal habe ich dann kapiert, was die damit wollen und kann damit jetzt mittlerweile leben. Also das erste Mal, wie gesagt, war es für mich ein No-Go, aber jetzt mittlerweile komme ich damit zurecht.
Okay, das ist schön zu hören.
Ich will Skeletors Ausweis haben, den er um den Hals trägt im Büro. Ja, der hat doch so ein Namensschild, das will ich haben.
Ja,
geil. Mit seinem Bild.
Nein, also mir ist es auch so gegangen, Thomas, was du gesagt hast, echt ein cooler Endkampf, Skeletor halt wieder so, wie ich ihn sehen will, ja, also halt ebenbürtig He-Man, ja, und dann in diesen Versionen, also ich habe es auch wirklich in dem Moment, habe ich mir gedacht, was ehrlich, wirklich, das bringt ihr jetzt, das hat mir in dem Moment schon die Moto-Magic genommen und ja, also so sollte man meinen Skeletor nicht verulken, ja, meiner Meinung nach, aber ja, mal schauen, wie es mir geht, wenn ich mir das ein paar Mal noch anschaue. Genau. Genau, das Schwert setzt sich wieder zusammen, das haben wir schon gesagt. Und wir haben, ja genau, das habe ich mir noch gedacht. Also wir wissen jetzt, das Schwert ist nicht so wichtig. Der Endkampf ist halt wirklich mit Fäusten ausgetragen. Also bin ich mir schon ein bisschen vorgekommen wie bei UFC, bei einem Boxkampf, irgendwie mit allen Mitteln. Kein Schwert, kein Widerstab von Skeletor. Man sieht, hat mich fast ein bisschen erinnert, so wie die Guy Ritchie-Filme, wie Snatch oder Sherlock Holmes, so dieser Faustschlag in Zeitlupe. Man sieht so wirklich, man sieht und hört die Knochen krachen. Habe ich spannend gefunden, war für mich jetzt aber auch nicht wirklich Masters. Ja, das. Wie ist es euch damit gegangen?
Ich habe das schon ein bisschen vergessen gehabt, ehrlich gesagt, auch die ganzen Szenen da mit Skeletor im Anzug und so habe ich verdrängt, glaube ich, wenn wir jetzt nicht darüber geredet hätten. Aber ja, ist auch nicht perfekt, hätte ich mir auch ein bisschen anders gewünscht, aber wie wir jetzt auch wirklich auch schon oft gesagt haben, man kann wirklich absolut gut damit leben auch, aber ich hätte es anders gemacht. Ich hätte einen Schwertkampf gemacht oder auch diese Verzögerung oder diese Zeitlupenszene oder so. Hätte ich nicht unbedingt gebraucht.
Aber ich möchte nur noch mal erwähnen, dass da wirklich Skeletor vorher ihn mehr oder weniger ja auslacht, nach dem Motto, du traust dich ja nicht mehr, die Macht von Grayskull zu nutzen oder du weißt gar nicht, wie das geht. Und dann rammt er ja das Schwert so rein und sagt, ich weiß schon, wie das geht. Aber ich habe mich bisher zurückgehalten. Und dann merkt er, hier reichen Worte nicht mehr und dann geht's eben los. Und das so verstehe ich es dann auch. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, definitiv. Ja. Ja, cool. Das war dann sozusagen der Film und dann beginnen eigentlich schon die Abspannszenen. Ja, also die erste, eine schöne Hommage an die Cartoon-Serie, an die Filmation-Serie, wo halt He-Man dann endlich auf Battle Cat sitzt, ja, den wir vorher so noch nicht gesehen haben, ja, mit Rüstung. Das muss ich sagen, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Also Battle Cat ist in der Verfilmung halt Cringer mit einem Sattel und einem Helm. Er verwandelt sich jetzt nicht explizit, aber kann ich auch damit leben. War aber schön, sozusagen zum Schluss nochmal zu sehen, wie er auf Battle Cat reitet und dann wirklich genau diese Einstellungen, wo sich Battle Cat aufbäumt, das war schon cool. Genau. Und noch jemand bekommt einen Ehrenauftritt und darf in Filmnation Tradition zum Schluss nochmal den Moralapostel spielen. Olli, wie hat dir das gefallen?
Ja, unser lieber Orko natürlich. Ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Plan, obwohl es irgendwie im Vorfeld auch schon gemunkelt wurde, dass der Orko für den ganzen Film vielleicht zu teuer wäre, CGI-technisch, und dass das dann vielleicht eben in den After-Credits passiert. Und ich war dann tatsächlich überrascht und habe mich extrem gefreut, an Haxen ausgefreit sozusagen. und das war auch total super gemacht, charmant und hat auch wieder eben diesen ganzen Film, der sich auch eben nicht so ernst nimmt, nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Und es passt wunderschön dazu. Herrlich. Wirklich herrlich.
Definitiv, ja. Also Ich denke mir immer, oder mir hat, also man wollte ja bewusst einfach auch Komik und Humor und Lacher reinbringen. Also mir wäre lieber gewesen, sie hätten mal die paar Euros in die Hand genommen oder die Dollar und hätten Orko da reingebracht und dafür hätten sie sich den ein oder anderen krampfhaften Lacher bei Skeletor oder bei den Bösen erspart. Also Orko wäre dafür perfekt gewesen, dass man halt wirklich auch das junge Publikum abholt oder die Lacher bringt. Aber ja.
Aber da, was ich mir schon auch, was mir auch wichtig ist zu sagen, ist, mir war es voll recht oder total recht, dass sie diese Charaktere, die wenigen, vor allem die Bösewichte, weil es gibt ja eigentlich nur eine Handvoll Bösewichte, und die wenigen haben sie dann einfach auch gut dargestellt und finde ich auch schön umgesetzt. Ist mir lieber, als wenn sie 20 andere Figuren noch dabei gehabt hätten und alle nicht so liebevoll umgesetzt.
Das definitiv, ja.
Also lieber das Geld in die wenigen reinstecken, will ich damit sagen.
Definitiv. Thomas, weil ich dich noch sehe, also wenn du deinen Laptop jetzt angesteckt hast, dann ist es gut. Sonst musst du bitte schauen, dass du die Spur noch hochladen kannst im Tool, bevor dir der Saft ausgeht.
Stimmt eigentlich, ja.
Genau.
Der Saft.
Der Saft. Ja, ja, wir hatten dann noch eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene. Matthias, wie hat dich das als absoluten Masters-Fan und Masters-Nerd abgeholt?
Da, während ich bei den Skeletor-Szenen Nein geschrien habe, habe ich da fett applaudiert. Also ja. She-Ra, ich nehme an, auf sie spielst du gerade an.
Ja. Ja.
Da, also allein im Filmation-Stil, ich meine, der ganze Schluss ist ja Filmation-lastig. Wir haben ja, ich weiß nicht, vielleicht wurde es vorhin schon mal erwähnt, aber diese Abschlusslacher, die es ja da gibt, wo sie sich dann so biegen, so und so, das ist ja alles sehr Filmation-lastig. Aber dann das, die Fright Zone in diesem Filmation-Look zu sehen, diese Frau im Hintergrund, Frau von hinten zu sehen, dann das Schwert wird ja vorher gezeigt und das Schwert des Schutzes, das eben von Adora bzw. She-Ra ist. Also das finde ich großartig. Das haben sie ganz toll da eingebaut.
Ja. Hätte eigentlich gar nicht gebraucht, dass sie wirklich dann auch als Adora angesprochen wird. Da hätte eigentlich wirklich nur das Bild gereicht. Da hätten wir nicht viel Text gebraucht. Oder ja.
Ganz toll.
Genau. Ja, genau. Und Olli, wir wären ja total unglücklich, wenn Skeletor jetzt wirklich einfach tot wäre. Ja, wir große Skeletor-Fans. Wir sehen dann Gott sei Dank in einer Post-Credit-Szene sehen wir Evil-Lyn. Ja, die, mit der ich, wie gesagt, nicht zufrieden bin. Ja, die schleicht sich auch davon beim Endkampf. Ja, mag ich gar nicht. Also die hätte ich mir mal da an der Seite des Skeletors gewünscht. Aber die kommt jetzt zurück und hebt den Schädel, ja, von unserem Knochenmann, hebt sie auf und nimmt ihn in die Hand. Wie, was sagst du jetzt dazu, Olli?
Ja, Gott sei Dank.
Ja?
Ich habe gar nicht so damit gerechnet, dass es vielleicht einen zweiten Teil geben könnte, aber ist natürlich super. Also soll so passen. Soll bitte unbedingt passieren. Freue ich mich.
Ja, der Thomas hat eh schon gesagt, wie der zweite Teil zu laufen hat. Ich bin jetzt nur gespannt, vielleicht wirklich Adora dann in einen dritten Teil packen oder so und den zweiten Teil mal He-Man zu He-Man werden lassen. Ja. Und Skeletor auch nochmal, ja, so richtig böse wieder aufstehen lassen. Thomas, bist du bist noch hier, oder?
Ich habe mal kurz mein Handy aufgeladen, weil ich so was Handy mache. Und ihr sprecht das gerade an, wenn es überhaupt einen zweiten Teil gibt, weil ich meine, der Film läuft jetzt seit 3 Wochen, ja, und ich habe ja heute auch gemerkt, dass ja schon das Kinoprogramm reichlich ausgedünnt wird, was ja natürlich normal ist heutzutage, aber da schon etliche Vorstellungen wegfallen. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht weiß das Matthias oder so, ob der Film erfolgreich ist. Ich habe das Gefühl, mehr so ein Achtungserfolg, aber jetzt kein finanzieller. Und kann ich auch schon mal sagen, ich habe ja den Barbie-Film habe ich ja auch gesehen, ne? Und den fand ich auch okay, aber nicht so gut wie diesen Film. Und ich würde mir hier natürlich einen zweiten Teil wünschen, aufgrund schon der After-Credit-Scenes und alles. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Film ist nicht so erfolgreich.
Ja, leider war.
Mhm.
Von den Einspielergebnissen her und auch was die Kinocharts jetzt Deutschland, aber auch weltweit angeht, leider wirklich kein großer Erfolg. Und man hofft jetzt, dass er irgendwie wenigstens die Ausgaben nochmal reinholt. Aber um einen Film erfolgreich sein zu lassen, muss er mittlerweile, glaube ich, das 2,5-fache von seinen, von seinen Kosten einspielen. Und da ist er weit von entfernt, leider.
Ja, er läuft ja wohl in Europa nicht so schlecht, aber halt einfach in den USA, da kommt er nicht so an. Hab ich gehört. Weiß nicht, ob ich da falsch informiert wurde, aber ja, würde mich.
Ist schon so, ja. Ja, müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Vielleicht passiert ja noch irgendwie was. Vielleicht, wenn die USA bei der Weltmeisterschaft dann ausscheidet, gehen sie wieder ins Kino und schauen Masters of the Universe. Andere Helden.
Ja, wenn jetzt, Dieter, wenn wir jetzt mal eine gute Bewertung geben, dann gehen genau. viele Leute ins Kino.
So machen wir das. Und ich gehe dann mit meinen Schülern noch.
Und dann das ist ein guter Move.
Ja. Lass uns zur Bewertung kommen. Zwei Stunden muss auch die Grenze sein, denke ich mir. Und nachdem er ihn ja jetzt perfekt, also ich möchte mal sagen, dass ich mich wahnsinnig über diesen Austausch jetzt gefreut habe. Es war eine richtig perfekte Runde für mich und war ein guter Deep Dive. Genau so habe ich mir das gewünscht. Das ist machtschädelwürdig und dafür stehen wir mit unseren Schädeln. Mhm. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich gebe dem Film eine lockere 9 von 10.
Ja. Sehr gut, Olli. Perfekt. Matthias, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht noch, dein Fazit, was hat gut funktioniert, was nicht so und wie sieht deine Bewertung aus?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, beim ersten Mal war ich ziemlich überfordert und da wäre ich wahrscheinlich nur bei 6 Punkten gewesen. Aber bei jedem Kinobesuch wurde das besser und ist die Punktzahl gestiegen. Mittlerweile bin ich so weit wie Thomas schon nach einem Besuch, nämlich ich gebe ihm 8 Punkte und bin wirklich zufrieden. Das ist mein Fazit.
Sehr gut, perfekt. Ist es bei mir so, die Besprechung hat heute auch schon ganz viel mit mir gemacht und das war wirklich auch sehr wertvoll und ich freue mich jetzt auf das nächste Mal, wenn ich den Film sehe. Ich muss sagen, wir haben halt einen Film, ja, wir haben jetzt keine Serie. Bei einem Film musst du Abstriche machen, du kannst jetzt nicht die Charakterentwicklung so vornehmen wie in einer Serie. Und die Story hat schon sehr gut funktioniert, ja, und Fanservice war drin, das haben sie wirklich gut hinbekommen und die Charakterzeichnung von denen, die sie halt erzählt haben, also für mich haben die Helden super funktioniert, ja, das hat gepasst und vor allem halt das Dreiergespann Adam, Teela, Man-at-Arms, die habe ich super gefunden. Auch wirklich Adam, die Besetzung, also alle drei sind super besetzt. Ich finde auch Adam, beziehungsweise He-Man, das hat super gepasst. Also ich habe da nichts auszusetzen. Wo es für mich halt leider nicht so funktioniert hat, war bei Skeletor und Evil-Lyn. Da hat mich der Film ein bisschen verloren, haben wir eh besprochen. Das war halt schade. Letzten Endes für mich war der Film ein Erlebnis, ja, was ich aber schon auch glaube, und ich war eben gesagt mit meinem Sohn drin, ich weiß jetzt nicht, wenn ich ein Kind wäre oder wenn ich so alt wäre wie mein Sohn, ob mich der Film jetzt abholen würde, weil dafür braucht es halt wirklich noch mehr dieses Gut gegen Böse und diesen Helden. Das war für mich auch ein bisschen zu wenig, dass halt jetzt He-Man und Adam wirklich verschwimmen und auch He-Man irgendwie manchmal so ein bisschen, ja, oder einfach, ich will jetzt nicht sagen schwach, aber einfach oder hilflos wirkt oder halt ohne Teela auch nicht weiterkommt, das holt, glaube ich, die Kleinen nicht so ab. Also mein Sohn war jetzt nicht so ein Fan von dem Film. Ich bin bei euch ziemlich nahe. Ich muss sagen, für mich hat der Film sich zu der 7,5 bei mir jetzt gemausert. Ich war am Anfang auch bei einer 6 oder so. Und ich bin gespannt, Matthias, wenn ich mir den noch ein, zweimal ansehe, ob ich zu einem Olli hinkomme, zu einer 9. Aber eine 10 wird er für mich nicht sein. Dafür haben sie einfach ein paar, aus meiner Sicht, unnötige Kompromisse gemacht, ja.
Als Vergleichswert, glaube ich, auf der Internet Movie Database hat er aktuell eine 7,1. Das ist halt für uns Fans super, dass der Film halt einfach ein guter Film ist. Und hätte auch ein schlechter sein können. Also von daher kann man, also ich bin wirklich sehr glücklich mit dem Ergebnis und freue mich wirklich, wenn es einen zweiten geben würde.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Frage bleibt zum Schluss noch und die ist wirklich kurz, Olli. Weil Adam hat ja alle Namen vergeben, ja. Orko ist nicht vorgekommen. Jetzt würde mich interessieren, wie hätte Adam denn, welchen Namen hätte er für Orko gefunden, der achtjährige Adam? Olli, du darfst antworten und darfst dich gern von Matthias und Thomas beraten lassen.
Sollen wir also selber erfinden oder hast du Auswahlmöglichkeiten?
Auswahlmöglichkeiten.
Ah, okay.
Mhm. Orkos Name für den achtjährigen Adam. A. Flying Hoodie. B. Der zaubert ja nie. C. Mein fliegender Freund. Oder D. Der fliegende Putzlumpen.
Der Stablumpen.
Oder Zaubernix.
Mir fällt nur der fliegende Ferdinand ein.
Der fliegende? Ja, das geben wir dazu als Antwortmöglichkeit E.
Und als F der Moralapostel.
Ja, das ist eine lustige Frage, die da. Ja.
Das hätte mich interessiert. Ich, großer Orko-Fan, das habe ich tatsächlich auch, so bin ich aus dem Film rausgegangen, wenn jetzt Orko vorgekommen wäre. Wie wäre die Beziehung von dem achtjährigen Adam zu Orko gewesen?
Ja, vielleicht hätten die Macher auch sich dann für den Originalnamen entschieden. Ursprünglich sollte er ja Gorpo heißen. Und sie haben das dann, die haben das mit dem G, haben sie das dann aber nicht gemacht, sondern haben sich für ein O entschieden, weil man dann nämlich die Zeichnung besser auch drehen kann. Ja, beim G hättest du es dann spiegelverkehrt gehabt und so wurde aus dem Gorpo ein Orko. Vielleicht hätten sie damit irgendwie gespielt.
Mhm. Nee, aber das wär's ja, Matthias. Du, der heißt in Wirklichkeit Gorpo, aber der Adam hat ihn halt verballhornt und hat gesagt, Orko.
Auch gut. Ja? Wobei man aber auch sagen muss, dass erstens, super, dass diese Moralpredigt noch drin ist. Am Ende, heute haben wir gelernt, ist super. Und ich war jetzt gerade die ganze Zeit gemutet, aber noch eine Sache, wenn die da am Ende stehen, noch vor den ganzen After-Credit-Scenes, ne? Dann die ganze Bagage, dann stehen die doch so mit den Händen so in die Hüften gestimmt und dann alle so wirklich so nach hinten und
das war Hörspiel natürlich,
das, auch, genau, ja. Das war absolut hörspielwürdig, der Abschlusslacher aus dem Hörspiel, mit nach hinten gelegten Kopf im Nacken, super, ne? auch dieser
Hinweis, die Schlacht ist geschlagen, alle sind wieder gut drauf und
auch dieser Hinweis, so, das ist Meckerneck, ne, unsympathisch.
Ja, auch nochmal ein guter Einwurf.
Da hast du gerade dein Ladekabel gesucht, Thomas, aber da hat Matthias schon gesagt, das war absolut einfach die Filmation-Serie, so diese Schlussszene, wo sie alle so dastehen und über das bestandene Abenteuer lachen.
Ja, und für mich war es so Todestor, Folge 2, Hörspiel. Wie heißt der Cousin? Ich habe den Namen vergessen.
Goras.
Goras, genau.
Sehr super. Cool. Ja, liebe Leute, es war uns ein Volksfest, ja, dem Olli und mir. Matthias, Thomas, vielen lieben Dank, dass ihr diese intensive Besprechung mit uns durchgemacht habt. War sehr, sehr cool und sehr interessant. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall mal wiederhören. Es ist ja nicht vorbei mit Masters und und dem Ganzen, was in diesem Kosmos alles entstehen kann.
Ich wollte gerade sagen, vielen Dank, dass wir hier, uns diese Stelldich eingegeben haben. Und es war viel zu lange, Jungs, viel zu lange. Ja, also das müssen wir definitiv wiederholen, auch gerne wieder mit dir, Matthias. Ne? Es war mir ein Fest.
Und ich sag nur, hey, yeah, yeah, yeah.
I say hey. What's going on? Ja, cool. Danke, Matthias. Dank. Olli,
danke du auch.
Noch? Ich darf das Ende einläuten, dann wünsche ich euch allen eine gute Reise, eine gute Nacht. Wir haben ein bisschen überzogen, aber dafür werden wir jetzt nichts mehr privat miteinander reden und
schlafen gehen.
Wir schmeißen euch mit dem Auto raus. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal bei Machtschädel.
Ja, liebe Leute, schön, dass ihr mit uns dabei wart, dass ihr diese Reise mitgemacht habt. Geht wirklich ins Kino, schaut euch den Film an. Es wird sich lohnen. Und liebe Leute, ihr wisst ganz genau, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.